ist das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Eddie Murphy ist Bulle in Detroit.
Hey!
Den es ins warme Beverly Hills zieht.
Ich hatte gerade ein Gespräch mit Inspektor Todd in Detroit. Er sagte, falls Sie hier sind, um den Tendino-Mord zu untersuchen, brauchen Sie nicht mehr zurückzukommen.
Für einen, der vorgibt, auf Urlaub zu sein, scheinen Sie sich mehr auf eine lange Beobachtung eingerichtet zu haben.
Beobachtung? Nein, oh nein, ich bin Picknickfreund und für Picknick ist die Gegend genau das Richtige.
Ich habe ein paar Fragen an Sie über Michael Tendino.
Ich hatte noch nie ein Telefon als Zellenkumpel. Dürfte ich noch ein Weilchen bleiben? Ich habe meine Pizza bestellt.
Wir haben 6 Zeugen dafür, dass Sie da eingebrochen sind und gerade anfangen wollten zu randalieren. Und dann sind Sie selbst durch das Fenster gesprungen.
Kann ich Ihnen behilflich sein?
Ja, ich suche nach Mr. Maitland.
Ich habe Ihnen nicht das Geringste zu sagen.
Na, wie geht's, alter Junge? Ihr Jungs habt ja echt von gar nichts Ahnung, oder? Ihr habt eure Marken und eure Kanonen und das ist es dann auch. Ey, Mädel, stell den Schotter woanders hin. Wenn ich Clubsoda trinke, muss ich sofort tierisch kotzen.
Also Leute, hallo und herzlich willkommen zur Episode 483 des Bardoskino-Podcasts. Mein Name ist Patrick, bei mir ist Daniel. Hallo!
Bonsoir, Monsieur le Commissaire.
Okay.
Tachchen.
Ja. Ich wollte jetzt eher so das Tempo anschlagen hier von Randolph Kronberg als Synchronstimme für Eddie Murphy.
Ja, ich weiß. Und ich nahm das Tempo raus und wollte dann mehr so ein bisschen ins Belmondo-ische gehen.
Okay. Die menschengewordene Entschleunigung, ja. Daniel Gramsch. Ich finde es wunderbar. Na, das ist ja auch befürwortenswert, gerade in unserem Alter, wo alles so schnell gehen muss, weil man hat ja nicht mehr lange.
Oh, aua. Du bist nicht gut drauf heute, oder?
Ich musste gerade nur an Rettner denken, der mich gestern im Supermarkt anrempelte, von wegen, ja, junger Mann, jetzt machen Sie mal schneller, hier komm, oh, jetzt zahlt er mit Karte, meine Güte. Und dachte, ja, ich hole immer nicht meine Cent-Sammlung raus. Aber egal, also die Diskussion will ich gar nicht haben, so von wegen Bargeldlos gegen mit Bargeld zahlen. Aber dieses, ich habe keine Zeit, das kriege ich immer nur von wirklich alten Leuten zu spüren. Ja. Und ich dachte, vielleicht kommt das auch bei mir irgendwann an.
Aber ich freue mich schon drauf, tatsächlich dann irgendwie 80 Euro mit Cent oder sowas bezahlen zu können an der Kasse.
Ja. In Reichsmark.
So. Ja, sehr schön.
Ich finde, das waren schon anderthalb gute Gags, bevor es überhaupt mit dem Filmgespräch losgeht.
Richtig, wir haben noch gar nicht gesagt, worüber wir heute eigentlich reden. Also tatsächlich, so wie wir kahlauern, könnte man ja eigentlich meinen, dass der Belmondo-Film, über den wir heute zuerst reden, irgendwie auch von Rainer Brandt synchronisiert worden wäre. Mhm. Aber nein, dem ist gar nicht so. Es ist tatsächlich noch die alte Synchronstimme Per Schmidt und das ist cool. Aber ja, also ein bisschen habe ich es vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die meisten Belmondos, über die wir bisher gesprochen haben, waren allesamt. Ich glaube, die eine Jules Verne-Verfilmung, ich glaube, die war auch noch die klassische Synchro, aber alles andere war dann eben geschnoddert, wie man so schön sagt.
Ich habe es nicht vermisst, ehrlich gesagt. Also nicht bei dem Stoff.
Nein, aber es hätte, sag mal, 5 Jahre später hätte sich auch keiner mehr drum geschoren. Geschert? Ja. Was auch immer.
Wir reden über Angst über der Stadt. Peur sur la ville oder wie?
Wie?
Wie? Genau.
Sur la ville.
Ja, ich habe in deine Abmoderation von letzter Woche reingehört und du sagtest wie. Und ich dachte,
das war wie.
Ich bin nicht sicher. Okay, alles klar.
Also tatsächlich war ich mir auch gerade, wenn du nachfragst, auch etwas unsicher. Dafür war ich hoch erstaunt, dass wenn dann auf einmal in den letzten 10 Minuten die französische Originaltonspur reinkommt, weil sie einen gesamten Handlungsstrang rausgeschnitten haben damals. Und es ist mir irgendwie erst nach anderthalb Minuten aufgefallen ist, weil ich alles verstand, dachte so bei mir, oh, mein Französisch ist offenkundig doch nicht so schlecht, wie ich immer dachte. Ja.
Humble Break nennt man das, glaube ich, gerade.
Ja, ja.
Nee, aber total verdient, natürlich. Aber mir ist es sofort aufgefallen und ich habe mich ehrlich gesagt extremst gewundert, dass sie, wenn sie schon Handlungskürzungen vornehmen, dass sie die dann eben en bloc vornehmen und so spät im Film, weil ja wirklich tatsächlich der Film ist fast vorbei, wenn da plötzlich einfach mal so 6 Minuten Handlung fehlen. Und das ist auch der einzige Handlungsschnitt für die deutschsprachige Verleihfassung, der in diesem Film ist. Also der Rest ist ja komplett.
Ja. Und der ist auch gar nicht schlecht übersetzt. Ich habe ab und an mal ein bisschen hin und her geschaltet und dachte mir, ja, doch, das funktioniert.
Genau.
Man hat sich Mühe gegeben, hier nichts hinzuzudichten oder dem wegzunehmen.
Kurz erwähnt sei an zweiter Stelle, heute Abend sprechen wir über Beverly Hills Cop von 1984 von Martin Brest, was man ja weiß, wenn man den Titel dieser Folge gelesen hat oder einfach hier das Intro gehört hat. Aber eben zuerst Angst über der Stadt von Henri Verneuil, denke ich mal.
Würde ich aussprechen, ja, genau. Aber vor allem auch geschrieben von Francis Weber.
Das hat mich auch überrascht, weil mit Ennio Morricone habe ich gerettet und Henri Verneuil ist ja auch jetzt nicht kein unbeschriebenes Blatt, aber Francis Weber als Drehbuchautor, der eben auch einige Jahre später extrem erfolgreich war als Regisseur, und wir haben ja auch schon über zwei seiner Filme geredet.
Mindestens. Die Flüchtigen und
der Hot Ochs und sein Zugpferd.
Genau, La Chèvre, genau. Ah. Les Compères hatten wir noch nicht?
Nee, ich glaube nicht.
Ist das der Spaßvögel, der dritte?
Einer fehlt uns doch.
Genau. Aber er hat natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon ganz, ganz furchtbar viele Drehbücher geschrieben, die auch alle sehr, sehr erfolgreich waren. Die Filzlaus, Der große Blonde, beide, glaube ich, sogar Ich bin der Größte und so.
Ja.
Also doch, war schon auch schon 75 eine große Nummer.
Mhm.
Und dann danach, hast du völlig recht, dann ging es halt richtig los. Käfig voller Narren, Mein Vater der Held und diese ganzen Geschichten, ja. Du wolltest aber sagen, wer mitspielt.
Nee, wir eilen uns hier so durch. Ja, das war's. Also eigentlich muss ich sagen, mit Blick auf den Cast, sehr viele Gesichtsbekannte, allerdings wenige Menschen, die mich so anlachten mit, ach, das ist ja der und der. Mm. Und den kenne ich doch von da und daher. Weil alles hervorragend besetzt, neben Bebel, aber eben keine wirkliche Schauspielprominenz, zumindest nicht nach meinem Dafürhalten. Ich muss allerdings auch vorweg schicken, ich kannte den Film bis dato nicht. Und deswegen habe ich jetzt auch, war ich nicht innig vertraut damit. So. Mm. Ich sag mal Charles Denner oder Charles Denner, ich weiß nicht, ob es ein Künstlername ist. Charles Denner, sag ich mal, Adalberto Maria Merli spielt noch mit Rosie Wacht, Roland Dubouillard und diverses anderes Personal. Habe ich jemanden. Also es gibt so ein paar Leute, bei denen ich sagte, aha, die kenne ich doch. Zum Beispiel irgendwie Germana Carnacina ist die Schauspielerin, die Pamela Sweet spielt. Hier diese, die junge Schauspielerin, nenne ich sie mal, gegen Ende des Films, das Erotik-Starlet, in dessen Appartement hier der Bösewicht eindringt. Aber ich kann sie auch nicht zuordnen.
Ja, ich finde das aber auch tatsächlich nicht uninteressant, weil wir haben halt natürlich mit den Leuten, also vor allem hinter der Kamera, sagen wir große Namen, auch gerade das Mit-70er, End-70er Kinos in Frankreich, mit Jean-Paul Belmondo natürlich den allergrößten, also vielleicht noch mit Alain Delon, wie sich diese Position teilend, und dann eben einen relativ harten, ein bisschen schmierigen, also eigentlich eher, sagen wir, so ein Krimi, der eigentlich gut nach Italien passen könnte und dann auch noch irgendwie ein paar Jahre vorher vielleicht. Ja. Und dann aber eben sieht es so ein bisschen aus, als hätten sie eben das meiste Geld irgendwie in die Stunts gesteckt, die einigermaßen beeindruckend sind.
Ja, ja.
Und so, und das ist, also gleichzeitig habe ich auch irgendwie gedacht, vielleicht duldet Belmondo auch niemanden neben sich oder sowas zu dem Zeitpunkt. Keine Ahnung.
Ich glaube, damit sprichst du ein wahres Wort. Wenn ich so daran zurückdenke, an die meisten Belmondos, die ich gesehen habe, habe ich die auch nicht primär für die Co-Stars geguckt, sondern eben für ihn. Tatsächlich. Mm. Und ich meine, Charles Denner ist ja zum Beispiel jemand, der in der Nouvelle Vague durchaus erfolgreich war, hat was mit Jean Roll gemacht, mit, glaube ich, Truffaut und auch Godard. Hier hat Frau Mörder von Paris mitgespielt, also die titelgebende Rolle. Aber das sind jetzt irgendwie alles keine Schauspieler, für die man ins Kino rennt, möchte ich mal behaupten. Nein. Ohne jetzt irgendwie mir zu nahe treten zu wollen, denn sie alle sind hervorragend. Aber ich gehe hier eben nicht rein für ihn und für irgendwen sonst. Noch nicht mal hier für Alberto Maria Merli. Der Name teilt mit Maurizio Merli, der irgendwie ein großer Star war des Italo-Kinos dieser Zeit, vor allem der Poliziotteschi. Aber den ich auch nirgendwo anders erkenne.
Ja.
Aber er hat ein schönes Auge hier.
Ein schönes Auge. Da habe ich mich jetzt ein bisschen gefragt, was sie da gemacht haben. Also.
Was draufgeklebt auf so ein gesundes Auge.
Ja, vermutlich. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob man mir dafür genug Geld geben würde, könnte, um das zu tun.
Wie hat sie dir gefallen? Hast du ihn zum ersten Mal gesehen?
Ich habe ihn auch zum ersten Mal gesehen, ja. Ich glaube, deswegen war ich auch so überrascht, halt, wir hatten einen Action-Kracher mit Bebel zu sehen, der dann aber eben auch nicht von Rainer Brandt synchronisiert ist. Also, da kam ich ja irgendwie die erste Dreiviertelstunde nicht drüber hinweg. Weil, ich meine, es funktioniert tatsächlich ganz gut und es ist alles ganz cool, ihn halt mit seiner, sagen wir mal, der Stimme zu sehen, die ich halt in allererster Linie mit Außer Atem verbinde, Borsalino, so diesen Sachen. Cartouche und wie hieß das Ding noch gleich?
Abenteuer in Rio?
Ja, Abenteuer in Rio, das Superhirn, da hatten wir auch, glaube ich, drüber gesprochen. Und so. Hatten wir nicht über das Superhirn?
Nein, ich glaube nicht.
Gesprochen? Mit David Niven? Mir ist eigentlich so, als hätten wir darüber gesprochen.
The Brain. Wir werden es herausfinden nach dieser Aufnahme.
Ja, der Puppenspieler war, glaube ich, noch das, was ich noch sagen wollte. Ja, ja. Genau, aber das war dann auch, glaube ich, schon später. Aber egal, jedenfalls ist es irgendwie cool, Peer Schmidt zu hören, weil das ist einfach eine Stimme, die ich finde, ganz gut zu Belmondos Gesicht passt einfach. Aber die Rolle, die er da spielt, ist halt so seltsam, weil er ist noch nicht so ganz der Lederjackentragende mit dem Ledergesicht. sowas wie der Profi oder so. Aber er geht schon stramm halt in diese Richtung und auch der ein oder andere markige Spruch, also gerade wenn er zum Beispiel diesen einen Kneipier da zu bringen versucht, Spitzel zu werden.
Ja.
Und so, das sind halt, genau, aber früher oder in anderen Filmen wären diese Szenen, glaube ich, etwas anders, vielleicht noch ein bisschen lustiger irgendwie dargeboten worden. In dem hier ist das alles ziemlich bierernst.
Ja.
Ab und an ein bisschen flapsig, aber grundsätzlich bierernst. Das fand ich über große Strecken sehr, sehr charmant und auch ganz cool. Wie ja die Stunts, die ich ja schon gerade erwähnt habe, die waren echt super. Also da muss gar nicht viel passieren, da reicht es einfach, dass er am Balkon hängt, wenn man weiß, der hängt da wirklich am Balkon, also ist das schon erstaunlich, aber wird an der Galerie Lafayette rumzuturnen oder über eine U-Bahn zu krabbeln, das ist schon hart.
Ja.
Ich finde leider...
Du machst das Spiel so einen Rundumschlag tatsächlich,
Ich wollte nur sagen, ich finde leider das Drehbuch von Francis Weber ein bisschen meandernd oder so ein bisschen all over the place oder ich weiß gar nicht, wie es genau beschreiben soll, aber nicht.
Klingt treffend. Es ist nicht wahnsinnig originell.
In einigen Szenen ist es sehr gut. Die Dialoge sind größtenteils sehr gut und nehmen wir es mal Set-Pieces, weißt du, wenn er dann da irgendwie, weiß ich, durch die Lagerhalle mit den Mannequins auf der Suche ist nach Minos, das ist spannend, das ist toll. Aber dann gibt es eben auch ganz viele Szenen, wo ich irgendwie denke, ja, warum sind die jetzt hier? Warum verbringen wir fast 10 Minuten mit jemandem, den wir nicht kennen, die dann aus dem Fenster fällt, weil sie einen Schreck kriegt. Und dann ist es nicht mal so, als würde der Film richtig losgehen, sondern kriegen wir im Prinzip die Nebenhandlung, die dann immer mal wieder so ein bisschen reinbricht in die Haupthandlung und eine oder zwei, sagen wir, Hinweise dafür liefert, an welchen Stellen eben die Haupthandlung ins Schleudern gerät. Oder ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Aber ich finde es ein echt seltsames Drehbuch.
Okay, ging mir gar nicht so tatsächlich. Ich werde mich schwer tun, überhaupt Kritikpunkte zu finden, denn ich muss echt sagen, ich habe etwas erlebt, was mir in meinem mittlerweile reifen Alter eher selten passiert. Ich sehe einen Film, der schon einige Jahre auf dem Buckel hat, zum allerersten Mal und stelle fest, hey, der könnte so zu meinem absoluten Lieblingsfilm avancieren. Und ich muss sagen, also ich würde tatsächlich in meiner persönlichen Belmondo-Topliste direkt hinter Abenteuer in Rio packen. Ich fand den wirklich, wirklich richtig gut. Ich fand den unglaublich spannend. Ich fand die Action-Szenen wahnsinnig packend. Ich fand auch den Schurken gut konzipiert. Der hat Schwächen, ja, so in der Umsetzung seiner bösartigen Pläne. Das meandert auch hier und da, ja. Aber das mit dem Meandern, ich glaube, das hatten wir auch schon tausendmal in diesem Podcast. Ich glaube, das gefällt einem eben dann, wenn man sich grundsätzlich in dem Szenario, in dem man sich befindet, wohlfühlt. Dann ist auch egal, wenn man 5 bis 10 Minuten nicht wirklich wahnsinnig viel passiert.
Sicherlich.
Und dadurch, dass mir das alles so gut gefiel, die Stimmung, also die Tonalität des Films gefiel mir wahnsinnig gut, dieses Setting, also das ist einfach... Da musste für mich auch manchmal gar nicht viel passieren. Aber ja, er hat dramaturgische Schwächen, vor allem diejenigen, dass man eben immer, wenn wieder eine neue, junge Frau in die Handlung reingrätscht, und das soll jetzt nur halb so unverschämt klingen, wie es ist, dann weiß man eben sofort, wie die endet. Und verbringt eben dafür, dass man es eben kommen sieht, also das, was da als nächstes passiert, nämlich meistens Ungemach für eine junge Frau, das kann schon ein bisschen lange dauern, wenn man es denn kritisch sieht. Aber naja, gut.
Sagen wir mal, gerade mit dem sich wohlfühlen in einem Szenario und überhaupt diese ganze Welt halt zu erleben und da auch nicht unbedingt so schnell wieder raus zu wollen, das kann ich ja auch alles sofort unterschreiben. Ich habe eigentlich auch gar nichts gar nichts groß zu mäkeln. Aber es sind halt schon diese Dinge, die seit, sagen wir mal, mir aufgefallen sind beim Gucken. Also, es ist einfach so diese Frage, warum gucke ich jetzt diese 10-minütige Sequenz? Es ist schön, ich mag die 10-minütige Sequenz, aber mir wird nicht ganz klar, warum sie sich entschieden haben, die jetzt auch genau so auszuspielen. Und der Film, sozusagen, gibt einem auch wenig Möglichkeit, da später drauf zu kommen. Mhm. Weil dafür ist er eben auch nicht clever genug, zu sagen, ja, aha, da hast jetzt hier ein bisschen ausgehalten, aber hier ist der Grund.
Ja.
Der Film, ja, er lädt halt in allererster Linie dazu ein, eben einfach dem Ganzen zu folgen. Mhm. Und eben vielleicht nicht unbedingt kritisch zu hinterfragen, warum die sehr, sehr spannende Verfolgungsjagd, und meine, du weißt ja, Verfolgungsjagden sind nicht so meins, aber die hier sind echt gut. Aber warum wird eben die Verfolgungsjagd auf Minos mal abgebrochen, damit sie eben Makuchi dann verfolgen können und so eine Sachen. Das ergibt sich, sagen wir mal, mehr aus der Charakterisierung von Belmondos Figur als aus irgendeinem Drehbuchbedarf.
Du sagst so viele schlaue und richtige Sachen, ich bin noch gar nicht so weit. Ich lese mal kurz die Inhaltsangabe von Moonshade
vor. Das ist vielleicht keine schlechte Idee.
Und kann dann auch direkt an das anknüpfen, was du gerade gesagt hast, was ich sehr richtig und wichtig finde. Moonshade schreibt bei der UFDB, Inspektor Letelier, das ist eben Bebel, ermittelt in einem Mordfall, bei dem das weibliche Opfer zuvor per Telefon bedroht worden war. Obwohl Letelier gleichzeitig auch noch den Bankräuber Makuchi aufwendig verfolgt, wird er mehr und mehr in den Mordfall hineingezogen, der sich als Serientäterfall entpuppt. Bald meldet sich der Killer Minos vor jedem weiteren Mord bei Letelier. Offensichtlich will der Killer gegen alleinlebende Frauen vorgehen. Als Letelier Makuchi endlich hat, bläst er zum Angriff auf den geheimnisvollen Minos. So, genau, das, was hier in zwei Nebensätzen erwähnt wird, ist ein kompletter, ich glaube, wenn man den ein bisschen ausbauen würde, atemfüllender Handlungsstrang, ja, in dem eben quasi sich hier Bebel auf einen Rachefeldzug begibt gegen einen Raubmörder, der seinen Kollegen auf dem Gewissen hat. Mhm. Und es gibt jetzt in der schreibenden Zunft dieses sprichwörtliche Kill Your Darlings. Von wegen, man muss sich guter Ideen entledigen oder Texte entledigen, auch wenn man vielleicht schon 10, 20, 100 Seiten geschrieben hat. Und das Drehbuch stinkt ja ein bisschen nach, wir hatten eigentlich schon einen Film, den haben wir halb fertig geschrieben. Und dann wollten wir eigentlich einen völlig anderen Film machen und packen dann einfach mal den halben anderen Film hier rein.
Ja.
Und das stimmt schon, das führt so gerade in der ersten Hälfte des Films schon sehr häufig zu Szenen, in denen ich mich auch fragte, okay, warum muss ich mich jetzt mit etwas auseinandersetzen, an dem ich gar nicht so Interesse habe? Und der Film versucht das ja auch zu verknüpfen, eben finde ich auch einigermaßen gelungen durch Bebels Figur, durch Letelier, wie du es gerade bereits angedeutet hast, weil er eben halt einfach persönlich investiert ist in den Fall, der quasi so zur Halbzeit des Films aus diesem Film verschwindet, nämlich seinen Rachefeld gegen Makuchi, weil der ist dann irgendwann tot und dann heißt es so, jetzt kann ich mich komplett auf diesen Serienmörder konzentrieren.
Ja.
Aber manchmal klappt es eben auch nicht so gut. Wenn wir zum Beispiel irgendwie zwei parallel stattfindende Spannungssequenzen haben und Bebel über, ich glaube, Funktelefon angerufen wird und quasi aus der einen Spannungsszene rausgerufen wird mit, übrigens verfolgen wir auch gerade noch den anderen Verdächtigen, willst du dich lieber da dazu gesellen? Und der dann sagt, okay, ich gebe es einfach dran, die Verfolgung des Serienmörders und kümmere mich erstmal um was anderes. Und klar, das gibt dann irgendwie schon Konflikt noch mit dem hier Vorgesetzten und so weiter, wie wir es eben aus 1001 Polizeifilmen kennen. Aber da, also ich muss auch sagen, das wirkte für mich so am ungelenkesten. Da dachte ich wirklich, ich bin froh, dass jetzt hier die Rachegeschichte raus ist.
Ich finde tatsächlich aber auch die Idee, ich kann vielleicht so ein kleines bisschen nachvollziehen, was Henri Verneuil, Francis Weber und Jean Laborde, die offenkundig alle drei am Drehbuch geschrieben haben, sich dabei gedacht haben, weil die Idee grundsätzlich ist gar nicht schlecht. Wir beginnen halt, sagen wir mal, mit diesen unheimlichen Anrufen und das, also ich meine, ich erinnere mich noch daran, wie im Telefone klangen, wenn sie halt auf einmal mitten in der Nacht losgegangen sind und das ging ja echt durch Mark und Schlumpf. Sagen wir mal, ich glaube, das sind auch immer so Momente, die ich halt, ich glaube, deswegen finde ich Telefone in Filmen noch immer gruselig. Also von daher, das funktioniert schon ganz gut. Dass sie jetzt nun irgendwie einen halben Herzkasper bekommt und deswegen aus dem offenen Fenster fällt, das ist auch rein Drama, also inszenatorisch jetzt nicht so richtig überzeugend.
Das ist überhaupt nicht gut.
Nein. Andererseits, das aus dem Hochhaus fallen, das sieht dann wieder ganz gut aus.
Ich habe die Szene tatsächlich zurückgespult, sagt man ja nicht mal. Ne? Ich habe einfach nochmal zurückgeskippt, 30 Sekunden, weil ich dachte, ich hätte irgendwas verpasst. Aber nein, die fällt einfach vor Angst aus dem Fenster. Ja. Die Tür der Polizist, den sie um Hilfe bittet, am Telefon sagt, ach, keine Sorge, Madame, das sind nur Geisteskranke, sie müssen sich keine Sorgen machen.
Ja. Genau, aber das ist aber genau das, was du gerade sagst, finde ich nämlich tatsächlich sehr, sehr, sehr gut, weil sie die Polizei inklusive Belmondos Figur alle eigentlich kein richtiges Interesse daran haben. Nein. Die nehmen es alle nicht ernst. Das ist halt irgendwie, ja, naja, halt irgendein Perversling, der da halt irgendwie nachts Frauen anruft. Das scheint die Pariser Polizei wirklich nur sehr bedingt zu stören. Mhm. Und hat die halt ein schwaches Herz gehabt und ist irgendwie erst aus dem Latschen, dann aus dem Fenster gekippt. Mhm. Ja, so. Und dann aber, nein, hier der Raubmörder, das ist natürlich der echte Fall. Und da geht halt Letelier halt ran, wie man es von ihm gewohnt ist. Und dann bedroht er halt diesen Kneipier, der eben illegale Einwanderer im Keller beherbergt. Auch eine coole Szene, wohlgemerkt. Also, sag mal, auch da kommt die Polizei nicht so wahnsinnig gut bei weg, habe ich so das Gefühl.
Nein, wirklich
und,
nicht.
Aber es ist schön halt, um die alle einzuführen und zu wissen, mit wem wir es hier zu tun haben und so. Und das ist alles, ja, echt klasse, bis dann halt sukzessive klar wird, ach, guck mal, ja, hier der Lustmolch-Anrufer ist eben offenkundig noch ein Zacken schärfer. Und da ist echt was dran, sodass dann eben die, ja, sagen wir mal, die Bankraub-Krimi-Handlung so, immer weniger im Vordergrund ist. Ich glaube, deswegen habe ich auch so ein Problem mit dem, was du vorhin beschrieben hattest, mit diesem praktisch aus der einen Spannungssequenz in die andere Spannungssequenz gerufen zu werden, weil ich glaube, der Film ist an der Stelle schon weiter. Ja. Weil Letelier weiß zu dem Zeitpunkt bereits, wie gefährlich Minos ist und er will ihn ganz dringend kriegen und ist halt super sauer, wenn irgendwelche Kollegen irgendwas versauen und den Falschen aus der Telefonzelle holen und was nicht alles zu dem Zeitpunkt schon längst passiert ist. Und er sitzt halt praktisch aber trotzdem an dem Punkt immer noch sagt, ja nee, den muss ich jetzt aber kriegen. Das kommt nicht so ganz überzeugend rüber.
Weil wir ja auch als Publikum keine Beziehung haben zu diesem Raubmörder Marcucci.
Richtig,
genau. Den wir nur relativ kurz in Rückblenden mal sehen. Also ich würde sagen, der hat vielleicht ein Netto-Screentime von 3 Minuten, bevor er dann stirbt.
Ja, richtig, genau.
Wohingegen wir natürlich mit Minos relativ viel Zeit verbringen.
Und wir auch relativ schnell schon wissen, wer unser Mörder ist.
Das fand ich cool. Das mag ich. Ich mag diese Winkelzüge tatsächlich. Wenn der Film uns eben Dinge offenbart, mit denen wir erst sehr viel später gerechnet haben. Und nach 45 Minuten eben offenbart der Film ungefähr, wer Minos ist, macht kein Geheimnis mehr draus. Und noch fand ich fast schockierender, nach ungefähr so 70, 80 Minuten begegnen sich Letelier und Minos, ohne dass eben Letelier weiß, dass ihm Minos der Mörder gegenübersteht. Der hält ihn einfach für einen Arbeitsbekannten der Frau, die er bewachen soll.
Ja, also, ja.
Fand ich super.
Ja, das ist ziemlich cool gewesen. Fand ich auch sehr, sehr gut. Auch durchaus die Konfrontation dann auf der Wache. da muss ich so an 7 und sowas denken. Das fand ich ziemlich cool. Also schöner Moment eben, um die Polizei halt reinzulegen und so. Und halt auch nicht völlig doof, ne, weil eben Minos kann, oder vielmehr Pierre Waldeck, kann dann eben aus dem Wache eben auch wieder rausspazieren. Mhm. Und dann kommt halt erst der Forensiker, der sagt, ach, im Übrigen, das ist hier ein Glasauge, was du auf dem Dach gefunden hast und so.
Oh, ja.
Cool. Also nochmal, der Film hat ganz viele echt coole Momente, tolle Setpieces gefällt mir halt in vielerlei Hinsicht sehr, sehr gut. Ich finde tatsächlich eben, das ganze Ding lebt eben natürlich aber trotzdem von, sagen wir mal, diesem Spiel zwischen eben Belmondo und Merlis, also Letelier und Minos, weil eben andere Sachen teilweise recht episodisch sind, wie zum Beispiel hier die Bekannte von Waldeck, die im Krankenhaus arbeitet und mit der, die dann Letelier massiert, ist eben relativ schnell wieder raus. Das heißt also, selbst da gibt's gar nicht so einen großen Punkt, um den Teil der Geschichte für den Kommissar persönlich werden zu lassen. Und während aber, sagen wir mal, wie die ganze Szenerie halt aufgebaut ist, wie sie sich fortführt, wollte ich glaube ich sagen. Das ist alles richtig, richtig cool und es funktioniert wahnsinnig gut und es ist echt spannend und man möchte ja gar nicht, dass die arme Dame jetzt auch irgendwie Opfer wird. Aber letztendlich führt das eben rein dramaturgisch nicht so wirklich irgendwo hin. Wenn dann nämlich einfach Waldeck nicht einfach in der Polizeiwache erscheinen würde, wodurch Letelier eben auf die Idee da mit dem Glasauge kommt und der Zigarette und all das. Denn ja, dann hätte Letelier versagt und die Frau wäre tot. Das war's.
Es ist alles nicht wahnsinnig schlüssig. Da möchte ich dir auch recht geben. Die Sache Sabdias hat mich wirklich nicht gestört. Und ich kann das jetzt auch nicht mit belastbaren Argumenten entkräften, das, was du sagst. Es ist ein Episodenstück. Es wird einfach sehr, sehr viel durch den Charme von Bebel und der Figur, die er spielt, zusammengehalten. Irgendwie macht eben Letelier glaubhaft, dass es alles zusammenhängt und dass alles jetzt irgendwie auch ganz schlüssig und aufeinander aufbauend ist, was hier geschieht. Aber du hast natürlich recht. Tatsächlich ist es so, dass wir hier eine Abfolge sehen von ja, lose verbundenen Spannungssequenzen, die nicht wirklich streng genommen aufeinander aufbauen, sondern es ergibt sich eben einfach so. Kommissar Zufall hilft hier und da.
Ja, Kommissar Zufall ist ein guter Hinweis.
Ich finde es für mich hat's ausgereicht, wie gesagt, glaube ich, weil mich einfach die Stimmung so gepackt hat, ich auch die Figur von Minos, also Pierre Waldeck, dem Killer, sehr cool konzipiert fand. Dieser Gedanke, dass es sich dabei eben um so eine Art Puritaner handelt, religiösen Fundamentalisten, der eben aus Motiven handelt, die im weitesten Sinne das Ziel verfolgen, die Keuschheit von jungen Frauen zu bewahren oder diejenigen Frauen, jungen Frauen zu bestrafen, die unkeusch sind, die Huren, wie er sie nennt. Also den Gedanken fand ich schon gut. Ich meine, klar hätte man das jetzt psychologisch schon weiter ausführen können. Hätte man, ich meine, ansatzweise macht ja zum Beispiel die französischsprachige Fassung, die Deutsche sagt dann gleich, nee, völlig uninteressant, lass mal weg. Weil die Szene, die am Ende fehlt, dreht sich eben zur Hälfte zumindest darum, dass eben da so ein Radiopsychologe sitzt und sagt, ja, er agiert aus diesem und jenem Motiven heraus genau. Und dann eben Minos auf das Radio schießt und sagt Schnauze.
Ja, genau. Na, vor allem, weil sie ja dann Minos' Mutter noch zu Wort
kommt. Stimmt. Aber diese Psychologisierung, an der ist die deutsche Fassung gar nicht interessiert und meinetwegen geschenkt. Das ist sowieso ein bisschen halbherzig so am Ende des Films geklatscht.
Ja, naja, aber ich finde das tatsächlich, also das sind auch interessante Punkte, wenn man sich mal anguckt, der Film ist von 75. Ja. Das war so die Hochphase von auch zum Beispiel Jacques Merin.
Ja.
Über die erste Verfilmung dessen Taten haben wir ja auch mal gesprochen vor einigen Jahren. Und ich habe schon das Gefühl, dass halt hier eine Menge, also gerade in der Figur von Marcucci, glaube ich, ist da eine Menge drin, eben Banküberfälle und Geiselnahmen und Leute werden erschossen und sowas. Mhm. Und aber auch gerade, dann gibt es eben eine Menge sozialkritische Hinweise, die erstaunlich konservativ hier sind. Also, ne, also obwohl die Polizei sich eigentlich nicht korrekt verhält, scheint der Film aber sehr, sehr deutlich auf ihrer Seite zu sein, während dann aber eben der Revoluzer da eben irgendwie fies angegangen wird, ne, und eben auch überhaupt nicht die Methoden von Letelier in Frage gestellt werden. Und die wird aber auch zum Beispiel eben auch die Rolle der Presse und der des Fernsehens, Radio und sowas, kommt dann eben, wird in der französischen Fassung eben auch noch mit dazu am Ende. Das heißt, der Film hat schon ein gewisses Interesse zumindest daran, eine Krimi-Handlung sehr für das französische Publikum von 1975 zu schaffen. Mhm. Die damit eben, sagen wir mal, genug Themen, die eben in der Öffentlichkeit diskutiert wurden, zu der Zeit hier auch untergebracht sind.
Ja.
Nie so, dass es halt irgendwie vordergründig wäre. Aber wie gesagt, es ist vielleicht, also ich weiß nicht, ob das ein Authentizitätsanspruch ist, aber ich glaube halt zumindest, dass die Filmemacher hier gerne das abbilden wollten. Halt.
Ich glaube, dass der Film
aber wiedererkennbar.
Ja. Du hast absolut recht. Und ich glaube auch, dass der Film durchaus die Agenda des Films oder die Figurenzeichnung eher konservative Werte bedient. Ich glaube einfach, der Blick, den wir heute drauf haben, oder zumindest ich drauf habe, ist ein anderer, weil mir erscheint natürlich gerade zu Beginn das Verhalten von Letelier als komplett übergriffig und unangenehm. Ja. Wohingegen ich mir vorstellen kann, dass man, wenn man 75 da im Kino saß, gesagt hat, ja, so macht man das hier mit den ganzen Schleppern und Mördern und Hurensöhnen und keine Ahnung. Also kann ich schon, also dass es damals irgendwie als Propaganda durchging und heute eher so, naja, eher ein bisschen kritisch zu betrachten ist. Ich glaube, da haben einfach 50 Jahre ihren Teil zu beigetragen.
Aber, nach 49, also bitte.
Also bitte, ja, genau. Richtig. Ich glaube, das ist politisch so aufgeladen. Es hat mir auch gefallen, auch wenn es nicht komplett meiner Haltung entspricht. Aber es ist eben auch, du hast vorhin gesagt, es erinnert auch so ein bisschen ans italienische Kino dieser Zeit. Ich würde sogar sagen, sehr. Insofern, dass es eben auch sehr politisch ist, dass es eben auch sehr viel um Law and Order ging, dass es eben aber auch so ein Hybrid ist aus, wenn wir im italienischen Kino werden, dem Giallo und Poliziotteschi, also quasi dem Kriminal oder dem Kriminal-Horrorfilm, Psychothriller und dem Polizeifilm. Da gibt es ja auch so ein paar Hybride im italienischen Kino, wie Der Feuerstoß von Alberto Di Martino oder Der Tod Richards das Leder von Massimo Della Mano. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Also ich stehe total auf sowas, auf diesen Brückenschlag so zwischen quasi Justiz-Thriller und Schmier. Und ich finde, das ist hier sehr, sehr gut gegeben. Hier haben wir eben den schwarz behandschuhten Killer, der auf dem Motorrad durch die Gegend fährt und jungen Frauen auflauert, aber eben auch die ganze harte Polizeiarbeit. Und das eben gefärbt mit der politischen Note, die ich durchaus interessant finde, die nicht unbedingt meine ist, aber das muss ein Film ja auch nicht leisten. Nein, ich finde einfach, hier passt für mich alles, plus eben Paris. Und deswegen, also ich komme mal wieder zu dem Punkt zurück. Hier stimmt einfach für mich so viel drin in diesem Grabbeltisch an Aspekten des 70er-Jahre-Euro-Kinos, die ich liebe, dass es gar nicht so sehr stört, dass die Handlung weitgehend Mumpitz ist. Also allein diese Verfolgungsjagd, ich finde, wir haben die immer noch ein bisschen unter Wert verkauft. Ich finde die dermaßen spektakulär. Also wirklich im Auto, in der Metro, in der Galerie Lafayette, genau dann bei diesem Mannequins da. Also das sind fantastisch und immer auch irgendwie die schönste Sehenswürdigkeit von Paris im Hintergrund.
Ja, Trocadero oder hinten im Hintergrund dann der Eiffelturm und so.
Ich glaube.
Natürlich. Ja. Toll. Es ist wirklich schön. Also ich muss auch sagen, ich meine, ich glaube seit 15, 16 Jahren bin ich einmal pro Jahr mindestens in Paris. Dies Jahr vermutlich nicht unbedingt, aber als ich das alles gesehen habe, habe ich fast ein bisschen Heimweh bekommen. Bei mir, eigentlich würde ich da doch ganz gerne wieder hin. Verneuil hat auf jeden Fall ein echtes Händchen dafür, diese Szenerie halt so zu nutzen. Und nochmal gesagt, selbst wenn Belmondo einfach nur vom Balkon hängt und du im Hintergrund aber trotzdem Paris siehst, hat das halt einen entsprechenden Eindruck bei mir hinterlassen. Und eben, wie gesagt, wenn dann da um die Buchstaben von dem Kaufhaus irgendwie rumgeturnt wird und er später dann am Hubschrauber hängt und all diese ganzen Sachen, das ist schon ziemlich cool. Also
muss man mal so Kleinigkeiten. Ich denke auch, jetzt werde ich mal konservativ, weil ich denke, es ist auch, weil ich wirklich glaube, es ist im Zirkel, das ist schon Actionfilm zum Großteil eben verlustig gegangen sind, eben auch wirklich diese Kleinigkeiten, eben wirklich das Gefühl zu haben, da hängt ein echter Mensch, da hängt wirklich der Schauspieler und dem kann er echt wirklich ungemacht zu, also irgendwie begegnen, wie auch immer, der sich irgendwie wirklich wehtun. Also ich liebe zum Beispiel diesen Moment, in dem diese Ringerinne da einfach einknickt. Also ich meine, dass man im Hintergrund das Sacré-Cœur sieht, das ist doch mal ein Extra-Bonus. Aber also allein nur diese Kleinigkeit, dieser Gedanke, so, was ist da eigentlich? Ich meine, klar, an der Regenrinne hängen können sie alle. Aber dass sie das Ding so langsam wegknickt, weil es ist eben relativ dünnes Blech, was es eben auch ist. Diese Haptik, die diese Action-Szene hat, von wegen, das sind auch wirklich Autos, die haben eben keine 4 Airbags und die haben keine riesen Knautschzone. Wenn dir da ein Unfall drin passiert, dann bist du geliefert. Ich habe wirklich das Gefühl, hier kann ich noch richtig, habe ich Angst um Leib und Leben meines Protagonisten, was ich eben in den meisten modernen Actionfilmen, die natürlich, was so Kameraführung und Effekttechnik weit besser sind, was ich da einfach nicht mehr habe. Also das ist hier wirklich, ich habe wirklich wirklich mitgefiebert, diese 15, 20 Minuten in der Mitte des Films.
Schön, dass du das nochmal erwähnst mit der Regenrinne, weil er versucht dann ja dieses schräge Dach halt hochzuklettern.
Ja, und das ist anstrengend.
Und du rutscht halt wieder runter und dann ist anstrengend.
Genau. Ja,
und dann
merkt, wie anstrengend das ist.
Und dann hält er sich halt schon an diesem, was ist das, ein Schornstein oder sowas fest und dann rutscht er halt wieder ab und es sah halt nicht aus, als wäre das geplant oder als hätte er das absichtlich gemacht, sondern es sah wirklich aus, als würde Belmondo gleich sich aufs Maul packen und in letzter Sekunde nochmal festhalten. Und das ist halt um einige Klassen nervenaufreibender, als wenn ich weiß, da ist eine riesengroße Schaumgummimatte und alles vor Greenscreen.
Er weiß ja nicht immer selber. Also es gibt durchaus Einstellungen, wo man eben sieht, dass es Stuntman ist, was ja auch richtig ist.
Ja, aber selbst wenn es halt nur der Stuntman war, der da ausgerutscht sein sollte, aber das ist trotzdem. Also
du hast recht, dieses auf dem angeschrägten Dach ausrutschen, das ist auch so ein Moment gewesen, da habe ich wirklich, also da habe ich schwitzige Händchen bekommen tatsächlich.
Ich kann
eben so gut nachvollziehen in dem Moment. Also wenn jemand, wenn tatsächlich Dwayne The Rock Johnson von einem Hochhausdach aufs nächste springt, denke ich mir, das ist eben, Hollywood-Magic. Aber in dem Fall denke ich mir, ich kann mir vorstellen, wie scheiße das ist, weil ich habe auch schon mal ein paar Dachschindeln verlegt und weißt du, es ist wirklich, wirklich schlimm, wenn du da abrutschst, dann hast du Angst um dein Leben, musst du Angst um dein Leben haben. Autsch,
Ja. Und das ist eben auch, glaube ich, das Spannende, glaube ich, vielleicht ist das auch der Grund, warum Belmondo eben so zum Action-Star avancierte halt, weil er eben verhältnismäßig normal aussieht. Ne? Ich meine, irgendwann später hat man ihn ja ein bisschen aufgepumpt dann noch und das ist auch in Ordnung. Oder selbst wurde ja auch, also auch im fortgeschrittenen Alter.
Ja.
Also mit 50 hätte ich mir auch nicht mehr an der Regenrinne gehängt. Also so ist er nicht. Und ich glaube, er ist jetzt 42 in dem
er gewesen. Zieht später mal das Hemd aus und ich dachte, ja, das ist, er ist einigermaßen gut in Form, aber er ist jetzt auch nicht wahnsinnig gut in Form.
Nein, überhaupt nicht. Aber andererseits dachte ich so bei mir, ich, also mit 42 sah ich nicht so abgewrackt aus wie er hier, aber das mag ja am Lebensstil liegen. Und dennoch ist es aber eben so, er sieht eben aus, also diese Frage, die man, guck mal, ein Stallone, ein ja. The Rock, ein Tom Cruise, Stallone natürlich jetzt auch schon lange nicht mehr, aber ja. Wen haben wir denn noch so alles an aktuellen Actionstars?
Oh, Jason Statham, Ryan Gosling, Chris Hemsworth,
ja.
Chris Pine.
Ja, von mir ist auch Chris Evans, aber auf jeden Fall all die Leute, die sind halt bis zum Haaransatz schön halt irgendwie getrimmt und das soll auch alles, das ist auch alles gut, ist alles schön, ist alles richtig, dürfen sie alles machen. Aber sagen wir mal, die Frage, was würde ich tun, wenn ich von einem Hausdach zum nächsten springen würde, stellt sich mir bei Belmondo, aber nicht bei Captain America.
Ja, okay. Ich weiß, wie ging's dir? Ich fand das, ich würde nicht so weit gehen und sagen, der Film fühlt sich für mich so semi- oder quasi dokumentarisch an, aber er hat eine Ästhetik, die ich sehr gut greifbar finde. Er hat eben relativ viele Totalen, auch weil man merkt eben auch, die Menschen während Autofahrten sitzen wirklich in Autos drin, der Ton. Ich habe mir den auch mal mit der Originaltonspur angeguckt, ist eben auch wirklich dort aufgenommen, on location, eben nicht so nachsynchronisiert. Und man hat schon so das Gefühl, man ist relativ nah dran. Insofern hat er mich eben auch also an absolute Glanzstücke diese Art des Action-Thrillers erinnert, wie French Connection, eben vor allem durch auch die tolle Verfolgungsjagd. Ich möchte nicht sagen, dass er die Klasse von sowas wie French Connection erreicht, das auf keinen Fall. Aber er hatte schon so Momente und ich glaube, er hat sich da durchaus auch von dem Trend, den da Friedkin losgetreten hat, Anfang der 70er auch nochmal beeinflussen.
Ich glaube auch. Also ich glaube auch da verschiedene Dinge identifizieren zu können, die, sagen wir mal, wo man sich hat inspirieren lassen, sagen wir mal so. Und das ist auch alles nicht schlimm, das ist alles, das ist völlig, völlig in Ordnung. Aber auch das Stilistische, das vielleicht Unmittelbare oder das greifbar machen.
Ja.
Vielleicht ist das scheint dem Film sehr wichtig zu sein und ich denke, es gelingt ihm eben auch. Ich muss sagen, die Sachen, die ich vorhin alle gesagt habe, die sollen übrigens auch nur sehr bedingt als Kritik gelten, weil ich wollte nur sagen, was mir alles aufgefallen ist, während mir natürlich aber genauso wie dir eben das alles sehr, sehr gut gefallen hat. Es sah gut aus, war spannend, es ist teilweise sehr beeindruckend, es ist nie langweilig und hat zumindest irgendwie interessante Versatzstücke da drin, die doch einigermaßen gekonnt zusammengehalten werden. Ich glaube, wenn ich tatsächlich wirklich eine einzige Kritik halt anbringen müsste, dann wäre es der Score von Ennio Morricone.
Tatsächlich.
Ja, weil ich fand den, ich hörte das und dachte so bei mir, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, es geht mir auf den Zeiger.
Okay.
Und das nahm nach einer Weile ab und dann nahm es wieder zu und gegen Ende war ich dann ausgesöhnt. Aber sagen wir, zumindest hatte ich nicht das Gefühl, hier einen der großen klassischen Filmmusiken von Morricone zu hören.
Ja.
Und wobei ich aber auch sagen muss, es ist natürlich ein ganz elementarer Teil der Stimmung des Films. Also von daher, es ist halt nichts, was ich irgendwie, keine Ahnung, vor mich hinpfeifen würde.
Genau.
Ja, aber ich glaube schon, dass es den Film halt unterstützt in dem, was er gerne machen möchte. Und nochmal, das ist ja auch durchaus gelungen, aber jetzt, ich sag mal, ich vermisse den Soundtrack auf keiner Morricone Compilation. So.
Ja, ich glaube, an der Stelle können wir uns auch treffen. Weil denkwürdig fand ich ihn auch nicht. Ich habe mich nicht daran gestört. Ich fand den stellenweise richtig gut. Tatsächlich auch gerade bei den Opening Credits hat er mich überrascht, weil er eben relativ experimentell wirkte. in seiner Machart. Und ich habe mir auch von über Morricone angelesen, dass er eben auch gerade zu der, in der Zeit seines Schaffens fast schon so ein bisschen gelangweilt war von seinem eigenen Tod und eben auch immer sehr, sehr sich an neuen Dingen ausprobiert hat und deswegen vielleicht auch diese Kakophonien hier, wobei man eben auch sagen muss, ich weiß nicht, ob das jetzt wagemutiger ist, als das, was er 10 Jahre zuvor für die Dollarfilme gemacht hat, aber keine Ahnung. Wie auch immer, es sei ihm gegönnt, er war eben schon der große Maestro der italienischen Filmmusik oder der europäischen Filmmusik zu dem Zeitpunkt oder der internationalen Filmmusik wahrscheinlich mittlerweile. Ja. Von daher sei es ihm gegönnt, sich hier mal auszuprobieren. Sie scheinen ihm hier relativ freie Hand gelassen zu haben. Ich finde es überwiegend gelungen. Aber ja, du hast insofern völlig recht, als es, wenn dieser Film endet, ich auch nicht rausgehe und denke mir, ach, eine Melodie liegt mir auf den Lippen und ich möchte sie summen. Nein, nicht der Fall. Aber gutes Ding. Und also, weißt du, ich habe ehrlich gesagt, ich habe schon irgendwie während des Guckens auch gemerkt, dass die Handlung so zerfahren ist und wir am Ende zu irgendeinem Ende kommen und vermutlich wird es das sein, was es auch am Ende ist. Aber ich weiß nicht, ob das auch alles so viel Sinn ergibt, sei es drum. Ich habe mich dennoch gefreut, dass dieser ganze Aspekt mit dem Glasauge später eine Rolle spielt. Weil mir hätte es fast schon gereicht, wenn das eben auch einfach nur so ein Gimmick gewesen wäre. So ein Markenzeichen des Killers, den man ja gerne mal in dieser Art von Film, gerade im italienischen Kino, so ein körperliches Leiden andichtet. Ist eben handlungsrelevant ist, was weiß ich, der abbe Finger, das abbe Bein, das fehlende Auge, wie auch immer, alles, was so ein bisschen creepy ist. Aber dass es eben handlungsrelevant ist, hat mich dann doch gefreut, dass es irgendwie geschafft haben und das noch auf eine relativ gute Art und Weise sinnvoll in die Handlung einzubinden. Wenn ich auch das Make-up, also ich möchte nicht so weit gehen und sagen, es war unfreiwillig komisch, aber es ist merkwürdig gewesen, etwas.
Ich hab mich halt aber auch zwischendurch ein bisschen gefragt, inwieweit sich ihm vielleicht genau diese ganze Serienmörder-Geschichte vielleicht einfach so ein bisschen an Dirty Harry auch orientiert hat.
Ja, ne? Sicher.
Scorpio und so. Und über den können wir auch mal reden, finde ich.
Ja, okay. Ich meine, Scorpio ist ja einfach nur der Zodiac-Killer. Und ich meine, so imitiert jeder jeden und immer so weiter. So. Gutes Ding. Du brauchst niemanden zu imitieren, denn du bist dann dein eigener Star und machst deine eigenen Comics. Und ich finde das unter LinaFox.de.
Sag mal. Sehr schön. Ja, danke. Damit hast du eigentlich schon alles Wesentliche gesagt. Ich kann eigentlich nur noch hinzufügen, dass ich mag meine Comics sehr gerne und ich freue mich immer, wenn andere Leute meine Comics auch sehr gerne mögen. Und um rauszufinden, ob man meine Sachen mag, könnte man sie natürlich bestellen auf alinafox.de im Shop. Die Neuauflage von Heft 3 kommt Ende des Monats raus und der Sammelband wird dann auch wieder erhältlich sein, wenn ich aus Erlangen wieder da bin. Bis dahin kann man mir gerne noch den halben Keller leer kaufen, indem man die Einzelhefte bestellt. Ich mache immer wahnsinnig gerne meinen Namen drauf und gebe auch noch gerne Zeichnungen mit ins Päckchen dazu.
Sehr schön. Unterstützt bitte Daniel, unterstützt bitte uns unter patreon.com/bahnhofskino. Verzeiht bitte auch, dass an Abenden wie heute mir öfter mal irgendwie die Wörter etwas schwerer über die Lippen gehen als sonst. Ich weiß nicht, es war ein langer Tag, ich bin müde. Aber tröstet euch mit ganz viel Bonus-Content von Daniel, mir und vielen lieben Gästen unter patreon.com/bahnhofskino. Da gibt es nämlich jeden Monat mindestens eine Bonusfolge und unser ganzes Archiv und Zugang zum Discord-Server und so viel mehr, unter anderem jede Bahnhofskino-Folge eine Woche vorab. Das heißt zum Beispiel in diesem heutigen Fall, während ihr das hier hört und noch nicht 2 Euro bei Patreon lasst jeden Monat, könntet ihr sofort nach Ende dieser Folge die Folge von nächster Woche hören. Ist das nicht toll?
Ich würde das ja sofort machen wollen.
Genau, gerade nach solchen Abenden, wo ihr denkt, ja, also die Performance hier von dem ollen Lobby war schon mal besser. Höre ich einfach die nächste Folge.
Genau.
Und tröste mich damit.
Ja, oder wenn man einfach noch eine halbe Stunde irgendwie länger im Gym bleiben möchte oder sich einfach mal zurücksetzen will mit einem Espresso, mit einem 40chen Zitronen von Scheibe. So war's.
Klingt widerlich. Espresso? Zitronen mit Espresso?
Das ist das, was Serge anbietet.
Ach so, oje.
Es sollte eine clevere Überleitung sein.
Die Überleitung war, glaube ich, wundervoll. Sie funktioniert für mich überhaupt nicht, weil ich ganz wenig vertraut bin mit dem Film. Und,
aber gesehen hast du ihn schon.
Ich habe ihn schon gesehen und ich habe auch letzte Woche Mist erzählt. Ich habe noch mal in meine Letterboxd-Historie reingeguckt und bemerkt, dass ich ihn erst vor knapp 10 Jahren das letzte Mal gesehen hatte. Also so lange ist es doch gar nicht her. Es schien mir aber so, als hätte ich ihn seit Jugendtagen nicht mehr gesehen. Was so wahrscheinlich viel darüber aussagt, wie gerne ich den Film mag und wie sehr ich mit ihm vertraut bin. Wir reden auf jeden Fall über Beverly Hills Cop aus dem Jahr 1984 von Martin Brest, den wir erst kürzlich hier hatten mit Midnight Run, mit Eddie Murphy in der Hauptrolle, aber eben auch illustren Gestalten wie Judge Reinhold, John Ashton, Lisa Albacker, Ronnie Cox, Stephen Berkoff und James Russo und Jonathan Banks wieder mal als Baddie hier zu sehen. Wie so oft.
Paul Reiser, Bronson Pinchot
in dem Roll. Paul Reiser auch kurz zu sehen, genau. Ja, ja, ja. David Wayans darf eine Banane reichen, nee, drei Bananen reichen.
Genau, ja. Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch diesen furchtbaren, typisch 80er deutschen Untertitel, ich löse den Fall auf jeden Fall.
Ja.
Seufz.
Der ist fast so gut wie Mo Money, Me Geld.
Ja, Heiland, zack. aber
oder Dangerous Minds, gefährliche Gedanken.
Entschuldigung. Jetzt beim Wiedersehen fällt mir aber auch auf, meine Fresse, ist dieser Film 80er.
Ja.
Es gibt ja mir fällt spontan kaum einer ein, der so 80er ist wie der hier. Also zumindest Mitte 80er. Und es war ja wohl auch, also zumindest in Amerika, der erfolgreichste Film, 84.
Ja, unglaublich erfolgreich. Ja. Hat, glaube ich, das über zehnfache seines Budgets eingespielt. Produziert von Don Jimson und Jerry Bruckheimer auf der Spitze ihres Erfolgs und des Koksbergs, den sie sich selber angeschaufelt hatten. Musik von Harald Faltermeier, auch eher sehr, sehr gut im Geschäft zu der Zeit in Hollywood. Ich glaube, Top Gun kam 2 Jahre später raus, aber Axel
die,
F.
Genau, die Doppelgänger, glaube ich, 2 Jahre vorher oder
ich
so.
Ich wollte sagen, hat nicht ganz die Brillanz von Didi der Doppelgänger, aber auch hier eher ein denkwürdiger Komponist, Filmkomponist. So.
Ja, total. Und sagen wir mal, gerade das Beverly Hills Cop, Axel Foley-Thema, also Axel F., das hast du ja den Sommer und ich glaube den Sommer danach, also auch überhaupt, also von keiner Radiostation irgendwie weggekriegt. Das ist eingebrannt ins Hirn. Genauso wie der Rest des Soundtracks. Also es ist irgendwie.
Wir haben eigentlich schon 3 große Hits in den ersten 15 Minuten.
Ja.
Zack, total. Zack, zack. Geht Schlag auf Schlag. Ja. Unglaublich viel, unglaublich dicht, unglaublich 80er. Du hast ja recht. Wir haben über Eddie Murphys Kinokarriereanfänge bereits gesprochen. Das war ja 2 Jahre zuvor mit 48 Hours, nur 48 Stunden. Mit Nick Nolte hatten wir ja auch vor rund einem Jahr drüber gesprochen.
Und Trading Places hatten wir auch.
Ja, ne? Vor längerer Zeit, richtig. Und hier ist er bereits ja wirklich Eddie Murphy Superstar. Also ich habe hier und da auch gelesen, das war sein großer Durchbruch. I beg to differ, ehrlich gesagt. Also ich glaube schon nochmal, es hat ihn aufs nächste Level gehoben, aber der Film beginnt eben mit einer Eddie Murphy Produktion. Und das sagt eben noch schon einiges über diesen Film.
Absolut, aus. Aber ich glaube, also die Aussage, dass das ein Durchbruch war, also ich glaube, in Deutschland ist das durchaus richtig.
Ja, ich denke.
Also während halt, ich sag ja Trading Places und nur 48 Stunden ja durchaus, glaube ich, bekannt genug waren, das eben der Moment, wo er zum absoluten Star eben auch hier wurde. Also von daher, ich glaube, man kann das durchaus als Durchbruch bezeichnen, aber es ist natürlich nicht, also vielleicht ist es eher, also gerade für die Hollywood-Verhältnisse eher, sagen wir vielleicht zwar Zenit.
Ja. Achso, der Satz ist jetzt zu Ende. Entschuldigung.
Das, mit einem halben Fragezeichen. Das war eine rhetorische Frage. Nee,
ich glaube, du hast auch recht, tatsächlich. Es geht ja dann noch relativ schnell, ich möchte nicht sagen bergab, aber ich glaube schon 2, 3, 4 Jahre war der Punkt erreicht, wo die Kritik begann, auf Eddie Murphy Filme zu gucken und zu sagen, ach, schon wieder das Gleiche. Und ich glaube, die Kritikerstimmen waren ihm schon beim zweiten Teil, der ja 3 Jahre später rauskam, schon gar nicht mehr so gewogen. Da hat man ihm es eher schon übel genommen, dass er im Grunde noch mal hier einen Aufguss des ersten Teils macht. Aber ich möchte sagen, ja, auch so zwischen 82 und 86, also bis, Trading Places, Prinz aus Zamunda war 87 oder 86, oder? Nee, der war noch später, der war 88.
Der war 88, genau. Ja.
Ich glaube, das letzte große Hurra vielleicht für Eddie Murphy.
Ja, ich glaube auch. Also Harlem Nights, 89, habe ich damals sogar noch im Kino gesehen. Also
War ein Flop.
Ich glaube, die Bewertung könnte heute anders ausfallen, aber damals wollte das keiner sehen, weswegen er dann ja auch, glaube ich, dann eben so eine Sachen gemacht hat, wie eben den zweiten 48 Stunden und den dritten Beverly Hills Cop.
Die wirklich verrissen wurden durch die Bank.
Ja, ja. Und danach hatte er dann halt diese verrückte Professor Dr. Doolittle-Phase.
Ja, aber ich glaube, zuerst musste sich wirklich auch durch einige B-Produktionen in den 90ern kämpfen, wie Vampire in Brooklyn und sowas.
Ja, stimmt, ja.
War keine gute Zeit für Wes Craven und Eddie Murphy. Auf jeden Fall, ich wollte mit einfach nur vor kurz ausdrücken, ich glaube, da sind wir ähnlicher Auffassung, so die richtige Hochphase von Eddie Murphy dauerte 5, 6, 7 Jahre und da war es aber auch schon wieder vorbei. Ja. Aber das geht ja vielen Stars so. Also die Lebenszeit ist ja relativ kurz, so die Superstar.
Was ich allerdings erstaunlich,
aber hier mittendrin.
Was ich allerdings erstaunlich finde, ist, dass ich hier gerade lese, dass auf der Suche nach dem goldenen Kind tatsächlich auch nur 2 Jahre nach Beverly Hills Cop war.
Den habe ich leider 10-mal so häufig gesehen wie diesen Film
hier. Ja, bestimmt, aber ich meine trotzdem, er hat halt hier er hat halt diese Extra-Szenen für Angriff ist die beste Verteidigung gemacht.
Ja.
Und dann halt Beverly Hills Cop und danach das nächste war gleich Golden Child.
Ja.
Was erstaunlich ist, weil seine Star-Persona, die halt in Golden Child halt Front and Center ist, hätte ich ehrlicherweise erst deutlich später halt irgendwie verortet. Aber na gut. So ist das halt.
Ich finde, Golden Child passt wunderbar und er wurde auch im Rahmen dieser Reihe rezensiert in dieser For Godbusters-Reihe, also von Nathan Rabin bei The Dissolve, so getauft, eben für Filme, die unglaublich profitabel sind, an die sich aber meistens schon 10 Jahre später kein Mensch mehr erinnern kann, dass sie überhaupt jemals existierten. Und also Golden Child ist eben auch so ein Film. Den habe ich seitdem auch nochmal wieder gesehen, aber dann auch gedacht, meine Güte, ich habe viel zu viel Zeit mit diesem Film verbracht, als ich jünger war. Weil es vielleicht nichts anderes gab, weil wir den auf Video hatten und ich mir den deswegen immer wieder angeguckt habe. Aber es ist wirklich, ich habe da passt Hit und vorne nichts zusammen.
Ich müsste ihn auch mal wieder sehen.
Ein wirklich merkwürdiger Genre-Mix, so mit Eddie Murphy-typischen Humor, aber eingebettet eben in so diese okkulte Fantasy-Handlung.
Ja,
und das passt einfach nicht. Aber hier passt alles. So, zurück zu Beverly Hills Cop. Ich lese kurz die Inhaltsangabe vor und dann hier hau mir deine persönliche Story mit dem Film um die Ohren, denn meine ist nicht so wahnsinnig spannend. Blade Runner schreibt bei der UFDB, der Cop Axel Foley, das ist eben Eddie Murphy, hat eine unglaublich große Klappe. Nachdem er sich gerade bei seinem Vorgesetzten eine Standpauke für einen verpatzten Polizeikuh abgeholt hat, taucht zu Hause ein alter Freund mit lauter Schuldscheinen auf. Im Anschluss an eine gemeinsam durchzechte Nacht kommen beide nach Hause, dort wird Foley niedergeschlagen und sein Freund erschossen. Foley will nun auf eigene Faust die Mörder dingfest machen. Die Spur führt ihn nach Beverly Hills, wo er gleich der dortigen Polizei und hohen Tieren in die Quere kommt. Castle Crew haben wir genannt. Daniel, bitte.
Vielen Dank.
Drehbuch von Danilo Bach und Daniel Petrie Jr. sollte man sagen, auch sehr, zwei sehr profilierte Drehbuchautoren.
Ja, wobei ich glaube, die Geschichte geht ja sogar noch weiter, dass irgendwie das Drehbuch halt irgendwie zwischenzeitlich auch mal durch die Hände von Sylvester Stallone gegangen ist. Und,
ja, das habe ich auch gelesen.
Also, ja, keine Ahnung.
Interessant.
Ist klar interessant, aber ich kann dazu überhaupt nichts sagen. Es ist, letztendlich ist es auch alles völlig wurscht, weil das Ding ist eben ein großes Eddie Murphy Vehikel und als solches funktioniert es dann eben auch. Ich finde immer noch interessant, dass er eben auf diesem roten Mercedes von Jenny sitzen darf auf dem Kinoplakat, aber eigentlich im Film größtenteils nur mit seiner blauen Klapperkiste irgendwie durch die Gegend eiert. Du, meine Historie mit dem Film ist auch gar nicht so riesenlang. Es ist, ich meine, wir hatten ja schon etliche Male erwähnt, dass 84 offenkundig ein wahnsinnig großes und einflussreiches Jahr für Filme war, die halt die Kindheit vieler Leute, meine auch, stark geprägt haben. Mhm. Einige davon konnte ich sogar im Kino sehen, obwohl ich noch gar nicht alt genug war, aber dann halt unter Begleitung meiner Eltern und sowas. Ghostbusters beispielsweise. Mhm. Kann sein, dass ich den erst Anfang 85 gesehen habe, aber ich habe zumindest im Kino gesehen. Und Beverly Hills Cop war so ein Film, der mich persönlich eigentlich gar nicht interessiert hat. Aber auf einmal waren meine gesamten Klassenkameraden unglaublich heiß drauf. Mhm. Und die fanden den ganz, ganz toll, während ich halt irgendwie, weiß ich nicht, Nummer 5 lebt irgendwie gucken wollte oder was weiß ich. Ist der von 84, 85,
ich weiß nicht. Ich glaube, ja, von 85, ja.
Ja, also auf jeden Fall, da stob halt einfach irgendwie was auseinander, was mein eigenes Interesse anging und sowas ähnliches wie Gruppenzwang oder einfach das Interesse von anderen. Und je mehr alle anderen eben das toll fanden, was ich nicht toll fand, umso weniger wollte ich damit zu tun haben.
Ja.
Entsprechend habe ich tatsächlich Beverly Hills Cop nicht im Kino gesehen.
Tatsächlich. Du bist ein großer Individualist für 9-Jährigen damals tatsächlich.
Ja.
Weil ich wollte
ja,
immer das, was natürlich alle haben.
Nee, ich wollte lieber, dass meine Klassenkameraden das toll fanden, was ich toll fand. Aber Individualist.
Aber das hat man schon häufig gesagt. Ich glaube, du warst früher reif als ich tatsächlich. Also mit 9 habe ich noch gar nicht so weit gedacht, so dieses so. Ja, ich mache mein eigenes Ding.
Ich glaube, ich hatte gar keine andere Chance vielfach. Aber das ist
so eine Geschichte
für ein andermal. Genau, nee, und aber natürlich trotzdem der Soundtrack. Plärrte natürlich aus sämtlichen Boxen und du kamst um The Heat Is On nicht vorbei und eben Axel F und so und irgendwie hat es mich ja schon interessiert und als dann der zweite irgendwie in die Kinos kam, wollte ich den eigentlich auch gerne sehen, den ersten. Also wollte ihn sehen, damit ich den zweiten mir angucken kann. Mhm. Aber ich bin tatsächlich wiederum zu beiden nicht gekommen. Ich habe den ersten Beverly Hills Cop erst gesehen, als er das erste Mal, glaube ich, im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Mhm. Und da war halt jeglicher Hype bei mir vorbei. Ich hatte mit dem Thema Eddie Murphy auch eigentlich größtenteils abgeschlossen. Mhm. Musste ich eigentlich, glaube ich, alles gar nicht mehr so sehr haben. Und ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass ich mir den anguck, dachte bei mir, ja, warum fanden den jetzt alle damals so toll? Ja. Vor, was ich, 4, 5 Jahren oder wie lange das her war zu dem Zeitpunkt? Ich glaube tatsächlich, die einzigen Dinge, die mir aus dem Film deswegen halt auch im Gedächtnis geblieben sind, ist der Auftritt von Bronson Pinchot, weil der eben zu dem Zeitpunkt, als Beverly Hills Cop im Fernsehen lief, auch gerade diese Ein Grieche erobert Chicago
Show
hatte. Dann eben die Nummer mit den Bananen im Auspuff, glaube ich, ein Klassiker. Und sowieso eben die, ich glaube die Rolle beziehungsweise das Verhältnis zwischen Axel Foley und Judge Reinhold Billy sind, glaube ich, die einzigen Sachen, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben sind. Keine Setpieces, keine Story, keine munteren Sprüche oder Witze. Ja, das war's. Ich habe dann irgendwie Jahre später habe ich dann irgendwie den zweiten nochmal gesehen, den dritten habe ich auch gesehen, aber das sind tatsächlich Filme, die ich irgendwie eher hingenommen habe, als dass ich dafür jemals irgendeine Form von Leidenschaft entwickelt habe.
Ja. Ach, mir tut es ein bisschen leid tatsächlich, um die Menschen, die uns zuhören, weil ich dachte, einer von uns würde größere Wogen der Begeisterung aufbringen können für diesen Film.
Ja.
Also ich komme nicht überein, ja, der ist ganz gut hinaus.
Ja,
weil mir einfach der persönliche Bezug fehlt. Ich hatte nie Interesse an den Beverly Hills Cop Filmen. Ich glaube aber auch einfach deswegen, weil ich sie nicht zu sehen bekam. Woran das lag? Keine Ahnung. Ich führe nicht nur mit dir, sondern eben auch mit meiner Frau und vielen Menschen meines Alters des Öfteren Gespräche, wo ich mir denke, wie konnte das nur passieren, dass dieser Film X ein Leben lang an dir vorbeigezogen ist? Der lief doch früher jede Woche im Fernsehen und jede Woche im Nachtprogramm. Ja. Wir hatten schon ein paar Mal solche Fälle, wie der Blob, wo du mir sagtest, so, mir ist der nie begegnet. Und ich dachte mir, hä? Also ich habe das Gefühl gehabt, also wenn man irgendwie in den 90ern Privatfernsehen guckte, nach 22 Uhr konntest du diesem Film gar nicht entkommen, selbst wenn du wolltest. Aber egal, es passiert eben. Und Beverly Hills Cop ist eben so ein Ding. Mir ist es nie begegnet, als er mir begegnet ist. So Mitte der 90er, da war es längst vorbei. Da war es noch vorbeier als bei dir schon, irgendwie Ende der 80er. Ich hatte null Interesse daran. Es wirkte eben wie, der Film konnte ja auch damals bei mir seine Qualität unter Beweis stellen, weil die altern ja nicht so schnell, dass ich sage, oh, das ist jetzt 10 Jahre alt, das ist irgendwie alles Schnee von gestern, will ich nicht mehr sehen. Natürlich, die Action ist immer noch gut, die Songs sind immer noch gut, Eddie Murphy ist immer noch saucharismatisch. Aber Eddie Murphy war eben auch zu dem Zeitpunkt, als ich Beverly Hills Cop zum ersten Mal sah, der Typ, der eben mittlerweile sowas machte wie Vampire in Brooklyn. Und solche Filme. Und der irgendwie mit seinen letzten 3, 4 Streifen Harlem Nights und dergleichen total gefloppt war. Also einfach, der war. Und es war eben vor seiner verrückte Professor Norbert Renaissance, der irgendwie Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, wo er dann in Latexkostümen dann wieder die Kinokassen klingeln ließ. So. Also keiner wollte wirklich Eddie Murphy gucken zu der Zeit. Entsprechend bin ich eben Beverly Hills Cop so mit einer gesunden Indifferenz begegnet. Dachte, ja, ist irgendwie ganz nett. Hab ihn dann, ich würde sagen, 20 Jahre nicht gesehen. Jetzt noch ein zweites Mal gesehen, irgendwann in den 10er-Jahren. Wiederum ganz nett und jetzt auch zum dritten Mal wahrscheinlich in meinem Leben in Vorbereitung für die heutige Folge geguckt und wiederum denke ich mir, ja, das ist ganz cool, ich sehe schon, was die da machen und das ist schon 80s as 80s Ken. Ich finde auch die Bananenszene lustig, aber die einzigen Sachen, die mir von den beiden vorherigen Sichtungen wirklich im Gedächtnis geblieben sind, sind die ersten 10 Minuten wegen der tollen Action-Schauwerte und der geilen Songs, ehrlich gesagt. Also ich finde ich super, beginnt hammermäßig gut der Film. Und eben die letzten 10 Minuten, weil ich glaube, das sind die einzigen Momente, die mich auf so einer emotionalen Ebene treffen, wegen Eddie Murphy und Judge Reinhold, also Axel Foley und Detective Billy. Weil Judge Reinhold hier in diesem Film ist wirklich ein Schatz.
Ja,
also er sieht eben aus wie 13 Jahre. Alt?
Ja.
Und benimmt sich auch mal entsprechend und ist total knuffig einfach.
Der sieht übrigens immer noch so aus. ich habe ihn vor, was haben wir jetzt, 24, vor 5 Jahren hatte ich ihn auf einer Comic-Con gesehen und ich hatte weder Zeit noch Geld noch Lust, mich irgendwie bei ihm hinzustellen. Aber er saß da eben an seinem kleinen Tischlein und hat eben fleißig Autogramme verteilt und ja, ernsthaft, ich meine, nochmal, der Mann sieht immer noch genau so aus. Halt ein bisschen älter, aber
ein bisschen trotzdem älter, ja.
Ja, es ist, hat sich gut gehalten.
Es gibt solche genetisch bevorzugten Menschen. Ja,
ja, total.
Aber ansonsten ja im Cast, ich meine, es gibt so ein paar Leute, die ich eben wirklich unglaublich gerne sehe. Also Jonathan Banks hat ja auch gerade in den letzten 15, 20 Jahren eine große Karriere-Renaissance so auf seine späten Tage gehabt, jetzt durch Breaking Bad und Better Call Saul. Aber natürlich Ronnie Cox ist eine absolute, also der natürlich. Ist, das ist ein in Stein gemeißelte Koryphäe meiner Kindheit und Jugend.
Ja, klar.
Also das ist vollkommen klar. Judge Reynolds hatten wir erwähnt, aber eben ja, genau, in Nebenrollen Bronson Pinchot, Paul Reiser, Damon Wayans, eben auch so einfach Sachen, die ich auch sehr, sehr stark mit meiner Kindheit und Jugend assoziiere, also Personen. Und ich habe mich einfach auch gefreut, die hier zu sehen. Schade, dass hier Mikey, also James Russo, so schnell gehen muss.
Ja.
Gehen muss, weil heißen umgebracht wird. Ich fand ehrlich gesagt so die Szene zwischen ihm und Eddie Murphy ganz, ganz cool. Ich hätte gerne mehr davon gesehen. Ich war fast so ein bisschen enttäuscht, dass Eddie Murphy schon nach 20 Minuten nach dem Mord eben an Mikey da in Beverly Hills aufschlägt, weil ich dachte, ach, ich hätte gerne so ein bisschen die beiden noch in Detroit abhängen gesehen.
Aber ja, aber ich meine, trotzdem ist es natürlich ganz cool, dass sie es eben schaffen, in den wenigen Momenten, die sie haben, eben genau das zu vermitteln, dass wir eben als Zuschauer Axel Foley halt abnehmen, dass er genau deswegen einfach mal von Detroit nach Beverly Hills zieht, um dann da ein bisschen aufzuräumen. Also deren Freundschaft wirkt halt so wahrhaftig, dass ich das eben sofort, also dass ich das gar nicht in Frage stelle, würde ich sagen.
Dieser Culture Clash, den wir ja da sehen zwischen, da kommt der Typ aus Detroit nach Beverly Hills und hier arbeiten wir alle streng nach Regeln. Hat das für dich funktioniert oder kann das für ein deutsches Publikum überhaupt funktionieren? Ich habe mich nämlich schon gefragt, also, darauf wird so rumgeritten, dieses, ja, sie machen das ja irgendwie nach ihren Regeln, aber hier in Beverly Hills, da sind wir ganz akkurat.
Das weiß ich nicht so genau. Also sagen wir mal, normalerweise, sagen wir, von Los Angeles selber kriegt man ja was Polizeiarbeit im Film angeht, auch nicht unbedingt immer das Allerbeste zu sehen. Ja. Sagen wir mal, so wie sich halt Foley halt benimmt, so, ja, wenn er nicht aus Detroit, sondern aus New York käme, dann würde ich es ihm auch sofort abnehmen. Mhm. Beverly Hills ist halt vielleicht einfach mal eine andere Nummer. Ich meine, die Tatsache, dass halt ein paar Jahre später Will Smith dann den Fresh Prince of Bel-Air dann gemacht hat, zeigt ja auch, dass es eben offenkundig da so eine Gesellschaft innerhalb der Gesellschaft zu geben scheint. Hm. Ne? Und ich glaube, noch deutlicher wird das ja auch bei diesem Polizeichef, der eben offenkundig Maitland, den unseren Oberbaddy, halt in Schutz nimmt, weil er, weiß ich, mit ihm Golf spielt oder so. Also ja, wobei, sagen wir mal, das am Ende für meine persönlichen Verhältnisse auch zu locker gelöst wird. Aber ich hab eher so Gefühl, der Culture Clash ist ein bisschen übers Knie gebrochen, damit Eddie Murphy einfach noch ein Stück weit cooler aussieht.
Der Film heißt eben Beverly Hills Cop und ich glaube, mein fundamentales Problem, wie gesagt, mir tut das wirklich leid, weil ich habe meinen Letterboxd-Bubble geguckt und Beverly Hills Cop ist ein Film, der wirklich ausnahmslos heiß geliebt wird. Da sehe ich nichts unter 4, 4,5, teilweise 5 und 5 Sternen. Da ist wirklich sind keine Ausreißer dabei, keine Menschen, die sagen, ja, ist mittelmäßig oder nur okay oder ja, mag ich gar nicht gerne. Also das ist wirklich, der Film wird heiß geliebt und ich glaube, es ist einfach so eine Generationssache und ich bin offensichtlich in dieser Hinsicht nicht Teil dieser Generation oder dieser Clique von Beverly Hills Cop Fans. Für mich funktioniert das eben, ich glaube, es hat nie für mich funktioniert. Ich bin zu spät zu dem Film gekommen und als er dann da war, dachte ich mir, warum muss denn Beverly Hills sein? Detroit ist so viel cooler. Ich finde auch das Personal, jetzt mal abgesehen von Judge Reynolds, auch so viel cooler in der Polizeistation dort.
Ja, also der Detective da.
Als Inspektor Hilda auftaucht, genau. Und Foley zusammenscheißt. Ja, das ist so cool. Und ich meine, Detroit ist eben auch Robocop-Heimat.
Natürlich,
ja, ich weiß.
Da hat aber Ronnie Cox auch gut hingepasst.
Ich wollte gerade sagen. also ich finde, sie machen eben relativ wenig aus diesem, sag mal so, es gibt doch diese, wie nennt man diesen, diese Art von Comedy, Slops versus Snobs Comedy? Caddyshack, Animal House und dergleichen, genau, so, ne? Und ich hatte, glaube ich, auch damals schon eher sowas erwartet. Und dann kommt der von Detroit, vom roughen Detroit ins schicke Beverly Hills. Und ich habe eigentlich das Gefühl, außer, dass eben die Cops ständig darauf rumreiten, dass sie eben nach den Regeln handeln, Und Axel Foley eben nicht, ist der kulturelle Unterschied echt marginal. Klar, die Geschäfte sind so ein bisschen schicker und das Hotel kostet $235 die Nacht.
Uhuhu. Ja, für ein Einzelzimmer, der Preis eines Einzelzimmers, dafür kriegt er eine Suite.
Also die Szene stinkt so nach 80er.
Ja, okay. Aber sie ist cool. Also es gibt so Momente.
Ich komme von Rolling Stone Magazine.
Genau, ein Interview mit Michael Jackson, genau. Es gibt halt so ein paar Sachen und nichts von dem, was du gerade gesagt hast, ist falsch. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist sehr genau erfasst. Auch was mein persönliches Na, Problem ist so viel gesagt, aber sag mal, wo es bei mir eben einfach so ein bisschen hakt, weil ich glaube, Eddie Murphy kriegt halt eine ganze Menge wirklich cooler Szenen, in denen er wirklich scheinen kann. Das fängt auch gleich ganz am Anfang an, wenn er da eben diesen Undercover-Zigarettenverkäufer mimt, mhm, und all das. Da kann er schnell quatschen und komisches Zeug sagen und das alles, es passt alles super. Und dann eben wird, dann kann er sich durch sein loses Mundwerk irgendwie in fast jedes Büro oder eben halt auch in ein Hotel, mhm, reinlabern und so. Und das sind halt alles ganz, sind einfach tolle Szenen. Und ich glaube, er selber lebt die Figur auch sehr gut. Also ich mag auch zum Beispiel diese Konfrontation zwischen Fawley und Maitland in diesem Brunch-Laden da.
Ja.
Wenn sie sich konfrontieren und eben Maitland halt diese typische 80er Fernseh-Bad Guy,
ja,
Monologe da irgendwie absondert und Fawley halt da diesen sarkastisch interessierten Blick aufsetzt und dann wie permanent irgendwie die Hand wie den Kopf auf die andere Hand stützen. Da, das ist nochmal, der ganze Film ist halt komplett darauf hingerichtet, dass Murphy so gut wie irgend möglich aussieht.
Ja,
und das gelingt, weil Eddie Murphy sieht halt verdammt gut aus in diesem Film. Hm. Ich finde tatsächlich leider die Story nicht so hundertprozentig überzeugend spannend. Es ist halt so, sobald halt irgendwie Mikey eben mal mit diesen Bail Bonds oder so jetzt ankommt, ist eigentlich schon von vornherein klar, wo es lang geht. Und bei dem Kaffee dann spätestens, okay, Drogen sind auch noch mit im Spiel. Also das ist, ja, da beißt die Maus keinen Faden ab und ansonsten geht's halt eben darum, dass eben die Kodderschnauze die Leute mit dem Stock im Arsch halt aufmischt. Mhm. So. Und nochmal, das will der Film erreichen und das erreicht er sehr gut. Muss man das mögen? Ich finde nicht unbedingt. Ich glaube nämlich, und das ist so ein bisschen der Elefant für mich im Raum, dass die Versuche, die Uncoolness von Beverly Hills im Gegensatz zu der coolen Toughness von Detroit vor allem in einer selten so ausgeprägten Homophobie mündet. Es vergehen in diesem Film ja wirklich keine Viertelstunde, mhm, in der nicht irgendein Paketpacker irgendwie darüber spricht, dass ihm irgendein Mann irgendwie schöne Augen gemacht hat. Mhm. Axel halt irgendwie irgendwas von Genitalherpes erzählt, von dem, weil er der Liebhaber Ramon wäre von Maitland und sowas, um da reinzukommen, ja, in diesen Brunchladen. Und dann eben, oder ja genau, Damon Wayans mit den Bananen und natürlich ganz stark im Serge, ja, von gespielt von Bronson Pinchot, der eben mit der Synchronstimme von Arne Elzholz im Deutschen noch, ja, um einiges
affektierter.
Ja, ich glaube, in den 80ern hätte man tuckig gesagt.
Natürlich hätte man das gesagt.
Aber das ist tatsächlich eine Ebene, die im englischen Original gar nicht so vorherrscht. Mhm. Sie ist da, aber sagen wir, das Affektierte könnte man eben auch auf den Kunstgeschmack und sowas halt, auf diese andere Welt der High Society Galerie halt irgendwie beziehen. Aber wie gesagt, es ist halt unglaublich, wie halt ständig und fortwährend auf Schwulen rumgehackt wird zugunsten von vermeintlich besseren, Anführungsstrichen, Männerrollen. Weil Mikey und Axel dürfen, oder Axel, mhm, und Billy dürfen sich ja sagen, dass sie sich lieben.
Ja, klar.
Dann muss natürlich gleich sofort wieder ein blöder Spruch hinterherkommen, aber, ja, aber, ne, also so echte Kumpels, ne, gehen zusammen einen saufen, Billard spielen, in die Striptease-Bar, hauen dem Bösen eins aufs Maul. So. Aber die anderen Männer, die nehmen dann halt ein Espresso mit einem Fitzelchen Zitronen von Scheibe.
Ich höre, was du sagst. Ich würde dir auch in allen Punkten zustimmen, weil es eine komplett korrekte Beobachtung ist und natürlich heute extrem unzeitgemäß und teilweise auch unangenehm wirkt. Du hast natürlich auch recht, es ist in der deutschen Fassung noch ausgeprägter. Ich habe dann auch mal gerade diese Szenen auch noch mal im Original angeguckt. Das ist nicht ganz so extrem, aber leider auch so ein Trend, der bei der deutschsprachigen Bearbeitung von, ich möchte mal sagen Hollywood-Filmen, aber eigentlich auch Filmen jeder Herkunft noch längere Zeit anhielt. Also für mich auch einfach ein sehr denkwürdiges Beispiel, einfach weil es auch mitten in meine Kindheit und Jugend reingrätscht, ist eben hier Dr. Janosch Puha in Ghostbusters 2, der eben im Original einfach ein Restaurateur ist, aber im Grunde eher so ein Akademiker und der natürlich auch gerne mal irgendwie den Finger spreizt und so weiter, aber er ist jetzt irgendwie mitnichten so gezeichnet, dass er eben in Gänsefüßchen vom anderen Ufer ist, wohingegen er mit der deutschen Fassung eben so spricht, so, was du erlauben. Das kam mir schon immer komisch vor. Ich war dann froh, den Film irgendwann im Original zu sehen und zu sehen, dass zu sehen, dass eben Peter McNichols darstellerische Leistung ein bisschen mehr hergibt im Original als eben das hier, was wir in der deutschen Fassung daraus machen. Und eine ähnliche Kerbe schlug auch das hier. Ich konnte schon beim Sehen ahnen, dass es nicht ganz so schlimm ist im Original. Aber du hast natürlich recht, die Figuren sind so tendenziös oder eindeutig gezeichnet. Und ich glaube, das ist auch so der Punkt, den sie, wie auch immer, oder Eddie Murphy selber 1:1 auf sein Stand-Up-Programm übernommen hat. Weil ich glaube, das sind tatsächlich auch so diese klassischen schwulen Witze, die er da gerissen hat in Raw und seinen anderen klassischen Comedy-Specials. Das ist eben auch das, was er an der Stelle hat in den Film irgendwie einfließen lassen müssen, weil er es ja auch nicht so sagen kann, aber dann eben anders einbinden wollte. Ja. Über den komödiantischen Mehrwert dieser Figuren und ihrer affektierten Sprech- und Handlungsweise, ja, ich glaube, darüber müssen wir heute nicht mehr streiten. Das ist Käse.
Ja, total. Wobei interessanterweise aber Bronson Pinchot, wenn er eben nicht für hier Balki Baltokomus aus Ein Grieche erobert Chicago bekannt ist oder vielleicht noch aus True Romance, dann erinnern sich die Leute halt hier an Serge. Ne? Und der spielte, glaube ich, die Rolle in allen Beverly Hills Cop Filmen, inklusive, glaube ich, er ist zurück in dem der dieses Jahr rauskommen soll auf
Netflix. Ja, mit Sicherheit. Ich meine, es war eben eine andere Zeit, alleine das eben Bronson Pinchot, ein US-Amerikaner mit US-amerikanischen Eltern, den Griechen in Chicago spielt, oder Fisher Stevens, den Inder in den von dir eben erwähnten Nummer 5 lebt. Ja. Es war eine andere Zeit, Daniel.
Ich glaube auch. Aber gleichzeitig, aber das ist also diese, ich finde natürlich, ich meine, man kann sich natürlich über die homophobe Grundhaltung da unterhalten und natürlich auch mokieren. Aber interessant finde ich natürlich schon, dass eben dass das Publikum aber offenkundig diese Figur so mochte, dass sie halt immer wieder auftauchen musste. Vielleicht auch, um sich da immer wieder über sie lustig zu machen, aber trotzdem.
Ja. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir ankommt oder bei den Menschen, die uns zuhören, aber ich habe mich ehrlich gesagt nicht dran gestört, großartig. Ja, ich schon, weil die Figuren für mich nicht negativ gezeichnet sind. Serge ist keine unsympathische Figur. Der Bananenjunge, gespielt von Damon Wayans, ist keine unsympathische Figur. Tatsächlich, wenn aus Eddie Murphys Mund homophobe Slurs, Beleidigungen, wie auch immer, Witze, die sich gegen Menschen anderer sexueller Orientierung richten, kommen, dann empfand ich es tatsächlich unangenehm. Wenn sehr, sehr affektiert spielende Schauspieler eben solche Figuren versuchen,
darzustellen,
Entschuldigung, ja. Also es hat mich nicht weiter gestört, weil ich erstmal zum einen dachte, es war die Zeit und zum anderen dachte, naja, das sind ja irgendwie keine Baddies. Mir stößt es heute unangenehmer beispielsweise auf, wenn Figuren als Bösewichte gezeichnet werden und eben ihre sexuelle Orientierung, weil sie
Teil des Bösen ist quasi.
Teil ihrer korruptierten Persönlichkeit ist oder dafür verantwortlich.
Ja, genau.
Und davon ist dieser Film eben weit entfernt. Das sind eben witzige Nebenfiguren, möchte ich mal sagen. Das Problem an diesen Figuren finde ich, Entschuldigung, den Satz noch zu Ende, hauptsächlich, dass dieser Humor einfach nicht, Humor im allerweitesten Sinne nicht mehr funktioniert. Aber ich gucke da nicht drauf und denke mir so, schlimm.
Darauf kann man sich, glaube ich, auch ganz gut einigen. Ich möchte auch gar nicht zu lange weiter drauf rumreiten. Mir ist es eben tatsächlich sehr unangenehm aufgefallen, weil es halt so viel und immer wieder aneinander war.
Es ist sehr viel,
Und ich habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, was soll das? Also abgesehen davon, dass irgendjemand das offenkundig lustig fand, hatte ich aber eben so den Eindruck, dass eben, klar, Serge und der Bananenjunge sind keine bösen Figuren, aber sind auch gleichzeitig Figuren, die man nicht ernst nehmen soll. Und damit sind sie halt im Prinzip stellvertretend für die verweichlichte, und ich sage das alles jetzt in Anführungszeichen, die verweichlichte, vielleicht auch unmännliche Gesellschaft von Beverly Hills, in die halt nun der taffe, echte Mann Eddie Murphy reinkommt. Und damit hat das natürlich auch durchaus eine gewisse politische Komponente, die wiederum sehr 80er ist und mir hier ehrlicherweise schon sehr säuerlich aufstößt. Da finde ich tatsächlich ist eher clever gelöst, dass sie das, sagen wir mal, das kann ich genauso wenig nachvollziehen wie du, aber eben, sagen wir mal, die Beverly Hills Polizei eben alle so einen Stock im Arsch haben.
Ja, mich hat tatsächlich ein bisschen versöhnt. Ich habe darüber nicht so viel nachgedacht wie du. Ich glaube einfach, weil ich weniger Lebenszeit auch mit dem Film verbracht habe und mit ihm, also mich ihm nicht so verbunden fühle und mir dann einfach das angucke und denke, ja, waren halt die 80er.
Weil ja, aber die,
wir waren halt noch nicht so weit.
Ja, ich glaube aber, dass die ganze Thematik halt etwas ist, was mich halt relativ häufig beschäftigt und entsprechend achte ich natürlich darauf mehr.
Ja, ja, natürlich.
Worauf ich aber noch geachtet habe,
ich wollte sagen, der Film teilt aber auch in andere Richtungen aus und das versöhnt mich wieder so ein bisschen, wenn er zum Beispiel die weißen Jungs in diesem Michael Jackson Kluft da irgendwie durch die Straßen gehen sieht und ich Eddie Murphy bepisst vor Lachen, denke ich mir, ja wieso, ich meine, alle kriegen eben ihr Fett weg.
Ja, interessanterweise, da ist mir aufgefallen, dass am Anfang in dieser kleinen Detroit-Montage auch ein paar Jungs in Michael Jackson Klamotten rumlaufen und da wird es gar nicht kommentiert. Das war natürlich durchaus interessant. Ja. Aber was mir halt noch aufgefallen ist, ich habe den aus der alten Zeiten wegen, ich habe ihn auf Deutsch geguckt jetzt. Ab und an noch mal ein bisschen hin und her geschaltet wieder, um einfach noch mal zu gucken, wie klingt denn eigentlich Bronson Pinchot im Original und so. Aber das Drehbuch und die Regie ist wohl von Arne Elsholz.
Ja.
Und Arne Elsholz hat irgendwie alles zusammengesucht, mit dem er irgendwie offenkundig viel gearbeitet hat. Sodass halt letztendlich, ich glaube, bis auf einen zum Beispiel sämtliche Synchronsprecher aller Monty Python Darsteller irgendwie mit dabei ist und Edgar Ott, also der alte Benjamin Blümchen, Santiago Ziesma ist mit dabei und, was mich auch sehr gefreut hat, Engelbert von Nordhausen, der auch auf einer meiner Hörspiel-CDs zu hören ist. Und so, das ist echt cool. Da geben sich eben einfach auch die deutschen Synchronstimmen der 80er, so die Klinke in die Hand. Das fand ich irgendwie auch ganz nett.
Ja, es ist auf jeden Fall auf der stimmlichen Ebene in der deutschen Fassung noch mal prominenter wirkt das Ganze halt sowieso schon darstellerisch. Ja. Dachte ich mir auch. Ich habe den Film auch in Gänze auf Deutsch geguckt, weil ich ihn eben auch so kannte von früher und dann eben auszugsweise nochmal auf Englisch. Ich wollte an der Stelle erwähnen, falls sich Menschen da draußen Gedanken darüber machen, sich irgendwie ihre DVD oder Blu-ray zu upgraden mit der 4K-Fassung, ich habe tatsächlich das Geld dafür ausgegeben, spart's euch. Also gerade auf der Tonebene sehr, sehr dünn. Ich habe selten so einen schlechten Tonmix gehört. Also das ist wirklich, das ist Schublade. Also kann man sich getrost sparen, auch wenn der Film ganz nett aussieht. Aber Stichwort Look des Films, den fand ich eben tatsächlich, das kann ich nicht anders sagen, enttäuschend. Die Action ist zwar spektakulär zu Beginn, aber das Ganze auch eher zweckmäßig. Ich habe ja Martin Brest tatsächlich für die, sagen wir mal, nüchterne Art und Weise, wie er Action inszeniert hat, glaube ich, im Kontext von Midnight Run gelobt, weil ich finde es auch nicht verkehrt, einfach zu sagen, okay, da rammt eben ein Auto andere Autos weg oder im Falle von Midnight Run fliegen eben Autos über eine Hügellandschaft und man hält einfach die Kamera drauf, na total, das muss eben reichen. Mhm. Aber hier fand ich es ein bisschen, also zu Beginn noch relativ cool, weil da ist einfach das Spektakel groß genug, wo halt dieser große LKW durch Detroit brettert, alles wegrammt, spektakulär genug, da muss man kameratechnisch nicht viel leisten, vor allem eben dann noch untermalt von einem tollen Soundtrack. Aber am Ende bei dieser Schießerei in der Maitland Villa, also da fehlt mir einfach so ein bisschen die Dynamik. Und es ging dann wirklich auch sogar so weit, dass ich mich, gerade wenn ab dieser Shootout ist gegen Ende zwischen Jonathan Banks, der eben Mikey getötet hat, und Axel F., also Eddie Murphy, ich mich gefragt habe, wie kann der nur die ganze Zeit daneben schießen? Weil das ist so langsam geschnitten und irgendwie, also die Art der Inszenierung ist dann wirklich so, dass ich mich fragte, wie kann der eigentlich wieder und wieder und wieder daneben schießen? Also da zeigte sich mir eben, Martin Brest war zumindest, was so Action-Inszenierung betrifft, vielleicht 84 noch nicht so weit wie 88 bei Midnight Run.
Das ist eben auch alles, das ist, sagen wir mal, eher antiklimaktisch.
Ich meine, da steht eben so ein Baddie mit Sonnenbrille an der Balkonbrüstung und schießt immer auf die. Und du siehst immer diese Close-Ups von Judge Reynolds und seinem Partner.
John Ashton,
genau. Die sich wegducken hinter dieser Statue. Und dann lädt der Baddie in Ruhe nach und schießt einfach weiter. Und das Ganze eben einfach nur totale Close-Up. Wieder Schnitt weg zu Eddie Murphy, der gerade einen völlig anderen Kampf ficht. Und ich dachte, das könnte man noch besser machen tatsächlich.
Ja, ich glaube auch. Ich meine, es mag auch vielleicht der Grund sein, warum sie dann Tony Scott für den zweiten rangeholt haben.
Soweit ich mich erinnere, sieht er zumindest besser aus. Ich glaube, es ist kein besserer Film, aber ich glaube, er sieht besser aus.
Also, soweit ich mich entsinne, ist es dasselbe in Grün, oder? Also,
ja, klar, doch, klar.
Also, naja, aber ich muss jetzt natürlich auch sagen, ich kann mich immer noch nicht an die ganzen munteren Sprüche erinnern.
Ja.
Außer irgendwie, keine Ahnung, Herpes von Ramon oder so, daran möchte ich mich nicht mal erinnern. Und halt 40 in Zitronen. Ist so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Es ist klar, die Figur von Fawley ist eben super gut in Szene gesetzt und Eddie Murphy verkörpert sie großartig. Und ich hatte auch überhaupt keine Hemmungen, jetzt irgendwie 2 Stunden lang mit ihm da zu verbringen und mich dabei auch durchaus amüsieren zu lassen. Das ist okay, kann man machen. Ich habe verstanden, warum der Film so irrsinnig erfolgreich war im Jahre 84 oder vielleicht sogar noch 85, wer weiß, wie lange der in den Kinos lief in Deutschland. Aber jetzt, 40 Jahre später, fällt es mir schwer, ehrlicherweise, dafür so viel Leidenschaft aufzubringen, um daraus irgendwie, keine Ahnung, jetzt einen Franchise-Hype mir selbst zu basteln.
Nochmal aufgreifend, 80s as 80s Ken, weil du gesagt hast, so 80er wird der Film, geht gar nicht mehr 80er, gilt doch, glaube ich, auch für die Filmografie von Harold Faltermeier, sehe ich gerade, oder ich glaube, in England, im amerikanischen Ausland, englischsprachigen Ausland hat er sich Harold genannt, aber ich glaube, er ist Harald, ehrlich gesagt.
Ja, kann so sein.
Er hat Beverly Hills Cop gemacht, dann im selben Jahr Fletch, der erste Fletch-Film mit Chevy Chase, ja. Fire and Ice, das ist, glaube ich, der Philly Bogner-Film. Mhm, dann Top Gun, Beverly Hills Cop 2, Fatal Beauty, Running Man, Fletch 2 und Tango and Cash. Also die Filme, ehrlich gesagt, die beschreiben so ziemlich alles, was das Hollywood-Kino der 80er leisten konnte.
Ja.
Zum großen Teil. Es fehlt doch, glaube ich, so eine richtige, vielleicht irgendwie so ein erotischer Thriller dazwischen. Aber sonst ist alles dabei. Wobei Fatal Beauty habe ich nicht gesehen. Vielleicht geht er in die Kerbe.
Tja.
Actionfilm von Tom Holland mit Whoopi Goldberg.
Dann ist es wohl nicht.
Nee.
Also, glaube ich nicht.
Du sprichst Whoopi Goldberg jegliche Erotik ab.
Nein, ich glaube einfach nur nicht, dass sie solche Filme drehen würde.
Ich glaube auch nicht.
Also, eigentlich hier war das mehr zu ihrer Ehrenrettung, also von daher.
Ja, ich finde es interessant, in welche Richtung Hollywood, 80er Hollywood-Karrieren so schnell gehen. Ich meine, Whoopi Goldbergs großer Durchbruch war 2 Jahre zuvor Die Farbe Lila. Und ihr nächster Film ist sowas wie Fatal Beauty, den ich nicht gesehen habe, aber der eben nach einem Actionreißer klingt. Ich werte sehr viel, das tut mir leid heute Abend, das will ich gar nicht so, weil tatsächlich ist Beverly Hills Cop ein wirklich guter Film und ich wünschte mir ganz innig, ich hätte einfach die Beziehung zu dem Film, wie sie viele andere haben, und ich freue mich dennoch, Leute wie Ronnie Cox zu sehen, Eddie Murphy, naturgegeben, Stephen Burkhoff ist natürlich super, ein 80er Jahre Baddy, wie es nur geht, der ist General Orlov in Octopussy gewesen, er ist der böse russische Colonel Podowski da im zweiten Rambo-Film, also
Stimmt. Ah, jetzt, wo du
es
sagst.
Der ist toll. Klar. Es ist ganz viel toller, diesem Film. Und vor allem eben der Score und die Besetzung. Aber es ist einfach.
Ich würde sogar noch ein ganz kleines Stückchen weitergehen. Ich meine, wir hatten ja über 48 Hours gesprochen und der ist ja recht hart, der ist recht sleazy und noch so mit einem halben Bein irgendwie in den 70ern. Das ist der hier nicht, nee, weil er ist halt wirklich komplett in den 80ern angekommen. Aber ich glaube, dass er es versucht. Also, wenn ich mir so überlege, wo eben Axe Fawley alles unterwegs ist. Detroit haben wir ja am Anfang schon ein paar Mal jetzt erwähnt. Und ganz kurz hatte ich mal kurz die Striptease Bar eben auch angesprochen. Auch das ist natürlich etwas, was in einem Film ab 12, sagen wir mal, auch nur 84 funktionieren konnte. Das heißt, also er versucht ja eben, was nicht, die ganze Drogengeschichte, dann eben Blood Squibs und eben schon fast so eine Art.
Es gibt nur einen blutigen.
Nein, es gibt ein paar mehr. Ja, aber alle, der Shootout selber am Ende, ja, da gibt es ein paar Blood Squibs. Aber tatsächlich haben sich hier bei der Exekution schon fast von Mikey, da haben sie sich nicht viel geleistet, ehrlicherweise. Ja. Aber die Tatsache, dass das da drin ist für eben das Rating, das der Film halt bekommen hat. Ich glaube schon, dass er versucht, neben allen lockeren Sprüchen und diesem Fish out of water Moment eben noch sowas ähnliches wie einen harten Krimi-Stoff zu liefern für ein etwas jüngeres Publikum als noch ein paar Jahre vorher. Das heißt, es ist irgendwie, ich meine, böse könnte man auch sagen, dass eben der Hollywood Mainstream versucht hat, eben, sagen wir mal, das, was eben vielleicht vorher noch exploitativ gewesen wäre, glatt zu bügeln für das größtmögliche Publikum. Man kann aber eben auch sagen, ja, vielleicht möchte er gerne noch ein bisschen sich an das anknüpfen, was eben ein paar Jahre vorher eher nur Ältere angesprochen hätte, aber er macht es halt auf eine Art und Weise, dem eben auch Jüngere noch reinkommen können ins Kino. Wie man es nimmt halt, ne? Aber ich hatte mich tatsächlich zwischenzeitlich ganz schön gewundert darüber, dass er eben gar nicht so vordergründig klamaukig ist, wie ich ihn auch in Erinnerung hatte. Ich hatte auch immer so das Gefühl, es ging eigentlich nur um die dummen Sprüche und es ging nur um eben darum, eben die Polizei von Beverly Hills oder eben die Gesellschaft von Beverly Hills irgendwie bloßzustellen. Und Film hat eben auch durchaus noch andere Qualitäten, ja.
Ich glaube, auf die von dir zuerst genannte Ebene, dieses Bloßstellen, da kommt der taffe Detroiter Cop und mischt mal Beverly Hills ordentlich auf. Ich glaube, darauf war ich zu sehr fokussiert bei meinem ersten Kontakt mit dem Film, aber eben auch bei den beiden Wiedersehen. Und die auf der Ebene hat mich der Film eben enttäuscht, weil ich dachte, da hätte man mehr rausholen müssen. Es muss jetzt gleich sowas sein wie Rodney Dangerfield in Caddyshack oder so. Aber so ein bisschen vielleicht. Irgendwie so jemand, der da reinkommt und einfach die Leute mal. Also die einzige Ebene, auf der das eben auch verfolgt wird, weil dann dieses Motiv ist, hab dieser Running Gag, mit denen, genau, wir halten uns an die Regeln und in Bezug auf die Umerziehung von Billy durch Axel, der eben immer sagt, hier, komm, wir gehen mal in den Stripclub und dann zeige ich dir was und so weiter. Und ach, ich weiß nicht, es passte nicht so richtig. Also gut für den Film, dass er George Reynolds hat, weil wie gesagt, der ist einfach ein Schatz und der wirkt so knuffig und lieb und ich kann mich voll reinversetzen in seine Figur.
Ja.
Aber es hat für mich fast keinen komödiantischen Wert gehabt tatsächlich. Ich muss auch sagen, ich habe kein einziges Mal gelacht und ich war tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht davon, wie zahm dieser Film ist. Ich wollte tatsächlich mehr Bloodscrubs sehen. Ich wollte ein bisschen mehr Schlägereien sehen. Es kann sein, dass sie auf der Sprüche-Ebene, ich habe den Film nie in Gänze auf Englisch gesehen, dass der im Original vielleicht auch auf der tonalen Ebene, auf der Sprachebene härter ist. Er hat ja im Original ein R-Rating, also genau dieselbe Altersfreigabe wie 48 Stunden, wie Lethal Weapon und andere Actionfilme dieser Zeit, wie Rambo 2. Mm. Aber er ist eben auch nicht ansatzweise so hart.
Ja, es war ja.
Und naja, ab 12, gut, keine Ahnung. Ich glaube, heute wäre das, ist es okay. Weil ich glaube, heute ist es die heutige Jugend ist härteres gewohnt. Ab 12 erscheint mir auch für 84 oder Anfang 85, als der in Deutschland in die Kinos kam, als relativ großzügig tatsächlich. Ja. Weil du hast ja bereits gesagt, die Themen, der Film ist nicht explizit, aber Stripclubs und Drogen und Morde, ja, auch jetzt nicht eben für Kinder so geeignet.
Nee, klar, also ich meine, dafür gibt es zweiminütige Texttafel auf Disney Plus heutzutage. Ich bin ja völlig neulich, vom Glauben abgefallen neulich, als ich feststellte, dass die klassischen Disney-Filme, wie zum Beispiel Aladdin oder sowas, nicht auf dem Disney Channel Kinderprofil gesehen werden können.
Okay.
Das fand ich heftig.
Aber na gut. Kulturelle Aneignung oder was?
Ja,
oder,
ja.
Kulturelle Stereotype. Okay. Also. Okay, also wir reden auch schon von 90er Disney, oder wie?
Ja.
Jesus, klar. Aladdin,
okay. Ja, wir wollten neulich Aladdin gucken und deswegen kam ich nämlich drauf. Und aber wir andere Sachen sind mir auch seitdem aufgefallen. Das nehme ich im Moment mal kurz.
Ja.
Nun dann.
Genau, Anlass, diesen Film zu besprechen war, tut mir leid, dass wir jetzt vielleicht einige Menschen enttäuscht haben. Ich wollte auch gerne ein bisschen euphorischer sein, dass wir eben auch ab nächsten Monat in Spielfilmen, dem Format, das ich mit dem lieben Dennis Bastian moderiere, über Tony Scotts Karriere sprechen. Und dann folgt eben Beverly Hills Cop 2. Also Anfang Juni könnt ihr auch noch hören, wie ich über Beverly Hills Cop 2 spreche. Also,
aber ich leider nicht, was ich fast schon ein bisschen schade finde.
Du kannst
aber
hören. Und wir können bei Zeit auch nochmal drüber sprechen.
Genau, lass uns ein paar Jahre ins Ländle gehen und dann können wir sicherlich auch den zweiten nochmal machen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich sagte ja vorhin, dass ich jetzt nicht so ein Fieber hätte, dass ich irgendwie ganz dringend irgendwie alle Teile des Franchises gucken muss, aber das Ding, was sie jetzt im Juni oder Juli auf Netflix bringen, das würde mich ja schon nochmal interessieren.
Ja.
Dann mal gucken, wie lange es dauert, bis ich es abschalte. Aber Nun denn.
Ich meine, seit mittlerweile mehreren Jahren Netflix wie die Pest und ich habe nie was vermisst. Deswegen werde ich auch diesen Film nicht sehen, weil da läuft denn. Auch nie irgendwas, was ich gucken möchte.
Dann erstatte ich auf jeden Fall Bericht.
Ja, erstatte mal Bericht. Nächste Woche Lieblingsprogramm tatsächlich und dann hoffentlich auch ein bisschen mehr mit, weiß nicht, glatterer Zunge, wie auch immer.
Mal gucken. Also das wird auf jeden Fall interessant werden, wie wir darüber reden wollen, aber ich bin auf jeden Fall auf beide Filme sehr, sehr heiß.
Ja.
Sag du mal den ersten, bitte.
Wir reden über zwei Großtaten des Mid-70er amerikanischen exploitativen Off-Mainstream, Nicht-Hollywood-Underground-Kino, die mittlerweile so in höhere Sphären respektabler kinematografischer, filmhistorischer Relevanz emporgestiegen sind. So, den Satz habe ich irgendwie zu Ende gebracht. Ich glaube nicht korrekt.
Ich bin aber sehr stolz auf dich.
Ich teasere mal einen Film an mit dem wunderbaren deutschen Titel Blutgericht in Texas. The Texas Chainsaw Massacre. Genau, mit einem Leerzeichen zwischen Chain und Saw im Original.
Ah ja.
Von Toby Hooper aus dem Jahr 1974.
Das finde ich
ja gut. Den du nie gesehen hast.
Nein, ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Der liegt hier sogar schon seit einigen Jahren rum.
Ja.
Ich bin nie dazu gekommen. Und über den zweiten haben wir ja schon mal gesprochen. Also von daher, anyway. Der zweite, das ist natürlich auch mir mal wieder ein sehr persönliches Anliegen, weil wir begeben uns zurück in die Welt der Dreamlanders aus Baltimore mit Divine in der Hauptrolle unter der Regie von John Waters, auch aus dem Jahr 1974, Female Trouble.
Sehr schön. Den habe ich nie gesehen.
Na, siehst du.
Was Neues für jeden von uns. Danke, liebe Menschen, die uns unterstützt. Danke, liebe Menschen, die uns zuhört. Danke dir für deine Geduld mit mir.
Ich danke auch. Ich danke auch einmal ringsrum.
Bye, bye.
Bye.
Gib mir Deckung. Polizei! Sie sind alle verhaftet! Du solltest das nie wieder tun, sonst erschieße ich dich.
Eddie Murphy in Beverly Hills Cop. Ich löse den Fall auf jeden Fall.
Und wetten, dass ihr dabei seid?